Herzlich willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode ist die liebe Gabriele vom Textilportal und dem Textilportal-Podcast zu Gast. Gabriele ist ein Tausendsasser, was das Handarbeiten angeht. In ihren aktuellen Projekten und Pläden kann man das gut erkennen. Monatsthema geht es natürlich um das Textilportal. Eine tolle, spannende, inspirierende Gästin erwartet euch. Viel Spaß beim Hören. Zwei kleine Hausmeistereien. Ich freue mich, dass mein WhatsApp-Kanal immer mal wieder neue Abonnenten erhält. Wer also mir gerne folgen möchte und das nicht über Social Media, Instagram für möglich hält oder das einfach doof findet, der sei auf diesen WhatsApp-Kanal eingeladen. Und ich möchte nochmal auf die App Feedly aufmerksam machen. Feedly ist eine App, wo man Blogartikel abonnieren kann, also Bloggerinnen und Blogger. Da muss man nicht immer auf die einzelnen Websites gehen, sondern öffnet die App und sieht dann dort, wann neue Blogbeiträge freigeschalten worden sind und lesbar sind und kann dann dort die Blogbeiträge lesen bzw. sich auf die Website verbinden. Also ein wunderbares Tool. Und nun viel Spaß mit unserer Gästin. Hallo Gabriele.
Hallo Claudia.
Schön, dass du heute meine Gästin im Podcast bist. Ich freue mich total, dass du dich bei mir gemeldet hast und ich hätte mich wahrscheinlich auch bei dir irgendwann gemeldet, weil, wer das nicht weiß, die Gabriele ist die Frau hinter dem Textilportal und hinter ganz vielen anderen Projekten, aber dazu kommen wir heute auch noch. Also wir haben heute schon Vorgespräch gesagt, das wird heute sehr wahrscheinlich eine lange Podcast-Folge. Also nehmt euch einen Tee, ein langes Strickprojekt und freut euch auf diese Folge. Oder teilt sie euch in hübsche Häppchen ein. Ihr müsst den ganzen Monat überstehen. Stimmt, wir hatten es vorhin an Kritik am Podcast. Ich habe Gabriele vorhin schon gesagt, dass meine Zuhörerin, also ihr quasi, noch nie die Länge bemängelt habt. Höchstens den Abstand zwischen meinen Folgen. Der wird manchmal bemängelt, warum ich nur einmal im Monat erscheine. Aber ihr könnt euch quasi die lange Folge über die 4 Wochen jetzt einteilen. Wir werden mal sehen, was am Ende auf der Uhr steht, liebe Gabriele. Aber jetzt zu dir und weg von irgendwelchen Längen des Podcastes. Vielleicht magst du dich mal mit 2, 3 Worten vorstellen.
2, 3 Worte, das ist immer, oh, das ist immer schwierig.
Die absolute Herausforderung.
Die volle Herausforderung. Naja, ich habe mich ja bei dir gemeldet, weil du mit einer meiner Podcast-Hörerinnen ein Interview gemacht hast und ihr da über das Textilportal so gelobt habt. Und und du hast gesagt, ja, oh Gabriele, die wollte ich schon lang mal anfunken. Und dann habe ich mich gemeldet bei dir, weil ich das so nett fand. Und jetzt sind wir also hier. Wie ihr hört, komme ich aus Österreich. Bin aufgewachsen im Land Salzburg, habe dann nach der Matura fast 20 Jahre in Wien gelebt und bin jetzt seit 15 Jahren in Graz im Süden von Österreich wegen meinem jetzigen Mann und unserer gemeinsamen Tochter bin ich dahergezogen und das ist eigentlich ganz in Ordnung. Also ja, Graz ist eine wunderbare Stadt im Süden von Österreich und so das Tor zum Süden, es hat so ein bisschen italienisches Flair gerade jetzt im Sommer. Und ich soll mich vorstellen, ich bin so viele Dinge, das ist dann immer schwierig. Also beruflich mache ich IT-Dienstleistungen. Ich bringe Leuten, vor allem Frauen, bei, wie sie ihre eigenen Webseiten betreuen können und vor allem, wie sie die datenschutzsicher machen. Das ist so mein berufliches Standbein derzeit. Habe aber früher Ethnologie studiert, also Völkerkunde, und war da längere Zeit in Südamerika und so wissenschaftlich unterwegs. Habe dann wieder angefangen, ganz viel zu handarbeiten vor rund 10 Jahren und da auch meinen Handarbeitsblog madewithblümchen.at gegründet. Das war so mehr oder weniger in einem. Ja. Ich habe diese Blogger-Szene entdeckt, die damals noch ganz, ganz intensiv war und wo unglaublich viele Blogs waren und ganz, ganz viel Austausch passiert ist auf den Blogs und über die Kommentare. Genau. Und über einerseits die IT und andererseits das Handarbeiten habe ich dann vor knapp 3 Jahren eine Plattform gegründet, das Textilportal. Da werden wir dann später, glaube ich, eh noch ein bisschen drüber reden.
Absolut.
Wo man als handwerkende Person nachschauen kann, wo kann ich Stoffe, Wolle und so weiter kaufen oder wo kann ich es lernen, solche Dinge. Genau, und aus diesem Textilportal wiederum hat sich jetzt noch ein anderes Projekt ergeben, das dieses Textile noch weiterführt und vertieft. Genau, also mein Alltag, der pendelt ein bisschen so zwischen Webseiten betreuen, Datenschutzerklärungen schreiben, selber für meinen Textilportal-Podcast Interviews führen mit Leuten, Social Media betreuen und diesen ganzen Kleinkram, den man so als Einzelunternehmerin, also Solopreneur, wie es so schön heißt, was man halt so irgendwie erledigen muss, Familie, Beziehung, Partnerschaft, ja. Und ich habe zum Glück einen Mann, der sich mit mir ganz viele Dinge teilt. Genau, also dass ich ganz und gar nicht alleine für den Haushalt zuständig bin, das schätze ich sehr. Habe zwei große Kinder, also 22 und 15 Jahre sind die jetzt alt, aus dem Gröbsten heraus und sehr, sehr feine Menschen. Meine Kinder, ich bin ein großer Fan meiner Kinder. Genau, das ist so, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, schön. Und du hast recht, das Textilportal, das war hier schon häufiger im Podcast, in aller Munde quasi. Und ich hatte tatsächlich schon lange vor, dich mal einzuladen. Und ich glaube, die Folge, die du meinst, war mit der Dani. Ja, du nickst, genau. Ich
hab's, Hacke und Nadel, oder?
Ich glaube, Hacke und Nadel ist der Instagram-Account, genau. Und ja, genau. Und mit der habe ich gequatscht und dann kam wieder das Textilportal auf und dann, genau, sie hatte diesmal, also diesmal hatte sie als Gästin das empfohlen. Ich hatte ja schon ein paar Mal auf Folgen, vor allem auch von deinem Podcast hingewiesen, da immer wieder so spannende Gäste hast. Muss Dankeschön. Man dann immer mal hinweisen und sagen, da war wieder eine tolle Folge. Wenn ihr den nicht regelmäßig hört, guckt doch nochmal da rein.
Ah, super.
Und genau, von daher bin ich heute total begeistert, dass wir miteinander reden. Und ich freue mich, dass wir heute nicht nur 10 Minuten miteinander reden, sondern ein bisschen länger. Und du hast dich auch aufs volle Programm eingelassen. Das heißt, es ist keine Sonderfolge heute, wo wir nur über das Textilportal sprechen. Nein, nein, nein. Gabriele verrät uns auch. Alles drumherum quasi. Und da freue ich mich auch immer, weil ja, das für mich auch immer so eine Inspirationsquelle ist. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn man sich mit jemandem unterhält, der auch Handarbeiten macht oder näht, strickt, was auch immer, und der so von seinen Projekten erzählt. Das ist, finde ich, immer absolute Inspirationsquelle. Ja, also manchmal auch ein Rabbit Hole, wo man nie rauskommt.
Oh ja.
Aber in erster Linie finde ich das sehr positiv, muss ich sagen. Und drum darfst du als erstes berichten, was sind deine aktuellen Projekte? Und du bist ja sehr vielseitig unterwegs. Das heißt, das wird heute richtig cool, dass es wirklich ganz vielseitige Dinge sind, die man so handarbeiten kann. Ja, erzähl mal, was ist so los bei dir im Handarbeitsbereich?
Im Handarbeitsbereich stapeln sich vor allem ganz viele Projekte, zu denen ich gerade, die ich alle gleichzeitig machen möchte und zu denen ich gerade nicht wirklich komme. Nein, das stimmt so nicht, weil ich habe so eine Morgenroutine. Ich tue immer als erstes in der Früh 1 Stunde Handarbeiten nach dem Aufstehen. Ja, ich bin so eine ganz furchtbare Frühaufsteherin. Also ich stehe so früh auf, dass alle Leute den Kopf schütteln und sagen, du spinnst ja, du bist wahnsinnig. Also um die Zeit steht man doch nicht auf und ich stehe aber trotzdem um die Zeit auf.
Bist du so eine Lerchentyp, also so, was ist, ich morgens um 5 schon richtig fit?
Ich stehe um 4:30 auf.
Ah ja, siehste. Ah ja.
genau, und das aber schon seit Schulzeiten. Also ich war schon immer ein Morgenmensch. Ich habe dann oft morgens früh meine Deutschaufsätze noch geschrieben, die ich vorher nicht geschrieben habe. Also tatsächlich stehe um 4:30 auf, mache von 4:30 bis 5:30 1 Stunde Handarbeiten, dann 1 Stunde Sport und dann steht die Familie auf und dann kommen so Morgensachen. Aber genau, und von daher nutze ich tatsächlich, wenn man jeden Tag in der Früh 1 Stunde handarbeitet, dann ist es über die Woche, sind das schon 7 Stunden und da geht schon ganz schön was weiter. Und die derzeitigen Projekte. Wir waren noch nicht auf Urlaub. Wir fahren erst in der ersten Septemberwoche. Das ist unsere, also wir nehmen das jetzt Mitte August auf. Das heißt, da hab ich noch 2,5 Wochen hin bis zum Urlaub. Und in diesen 2,5 Wochen möchte ich gerne ein Hemdblusenkleid nähen. Und zwar, also will ich schon ganz lang. Und ich war im Sommer auf einer Deutschlandreise und habe da unter anderem Anita Pavani besucht, die, mit der ich ja auch eine ganz schöne Podcast-Folge aufgenommen habe. Und da habe ich Anita endlich kennengelernt und bei ihr natürlich einen Stoff kaufen müssen. Das ist so ein Leinenstoff, der hat sogar einen Namen, habe ich jetzt rausgefunden. Meriana Lehm heißt der. Der ist so beige mit großen Blüten, so exotischen Blüten drauf. Und mit dem McCall's, was ist das, M6696 Schnitt?
Die haben immer so geile Namen. So die
Gut, M6696 von McCall's, das war ein Schnitt, den habe ich mir rausgesucht bzw. empfohlen bekommen von einer Freundin. Das beides soll in den nächsten 2 Wochen noch zu einem eleganten, so halblangen Sommerkleid werden, das ich zu festlichen Anlässen anziehen kann oder halt einfach auch im Sommer, wenn es heiß ist. Das ist ein ganz schöner Leinenstoff, so ein fast ein bisschen transparenter, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der einfach sehr schön kühlend ist jetzt noch im Sommer. Genau, und wir fahren immer nach Kroatien segeln, von daher kann ich das Anfang September in Kroatien noch ganz gut brauchen.
Absolut, da ist noch Sommer.
Ja, genau, und auch bei uns ist jetzt gerade noch ganz furchtbar heiß, also eigentlich je früher ich das nähe, desto besser. Aus demselben Grund liegen da schon zugeschnitten eine Capri-Hose, also so 3/4 lang aus auch einem grünen, also einem olivgrünen Leinen und eine weiße Bluse mit Spitzen, die hat so, also die mache ich nach keinem besonderen Schnitt oder so, da muss ich ein bisschen basteln und deswegen dauert so lange. Ich hatte mal so eine Kaufbluse mit so senkrecht eingesetzten Spitzenstreifen, also so Klöppelspitze, so eine Art. Nicht besonders trachtig, aber so ein bisschen, ja, weiß nicht, wie das nennen, so ein bisschen romantisch angehaucht. Und die liegen jetzt auch da, die wollen gern genäht werden bis zum Urlaub. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege.
Also, da konstruierst du quasi selber oder nimmst diese alte Bluse als Vorlage?
Genau, das hätte ich vor, ja. Ich habe so eine Art Blusengrundschnitt für eine Sommerbluse. Die habe ich mir mal vor Jahren zusammengebastelt aus mehreren anderen Schnitten, wo ich bei der einen diese Passe mochte und bei der anderen den Kragen und bei der dritten die Ärmel und bei der vierten, so habe ich irgendwas, ja, dann zusammengestückelt und das ist immer noch mein Blusengrundschnitt. Und wenn ich da quasi den Kragen weglasse und nur so einen Stehkragen mache, dann könnte das so der Grundschnitt werden von dem. Ja, so, genau, das sind die beiden Näh- oder die, eigentlich die 3 Nähprojekte, die ich in den kommenden 14 Tagen machen möchte. Mal schauen, ob das was wird. Dann ist ein Projekt, das läuft aber eigentlich schon das ganze Jahr. Und zwar habe ich Anfang des Jahres einen Quadratmeter Flachs angesät in einem Gemeinschaftsgarten hier um die Ecke. Und den inzwischen, der ist groß geworden und ich habe ihn schon geerntet und schon die Samenkapseln abgemacht. Und letztes Wochenende waren wir bei meiner Mutter, die nochmal 3 Quadratmeter angebaut hat. Und das Projekt heißt halt 1 Quadratmeter Flachs, kommt aus Nordeuropa und wird nächstes Jahr auch in Deutschland und Österreich stattfinden. Das kommt dann am Ende noch bei meinen Empfehlungen. Ich finde das total großartig. Ja. Auf meiner Handarbeitsreise bin ich so gefühlt in den letzten 10 Jahren immer weiter zurück an die Wurzeln gegangen. Also angefangen damit, dass ich eben verstärkt wieder genäht und gestrickt habe und dann mir überlegt habe, aber wenn ich da jetzt schon so viel Energie reinstecke, dann möchte ich auch, dass ich also möglichst nachhaltige Stoffe und Wolle verwenden dafür. Also wo kriege ich die her? Und inzwischen, seit letztem Jahr spinne ich auch, also offiziell mit Spinnrad und nicht nur, und nicht nur im Kopf, Wolle. Also ich habe angefangen mit Wolle zu spinnen und ich finde halt dieses Flachs so großartig, weil es so niederschwellig ist. Man braucht nicht viel, das kann man sogar in einem Blumentopf, in einem größeren am Balkon ansehen. Ja? Und das ist sehr genügsam. Genau, und da werden wir im Herbst dann noch gemeinsam mit einer Freundin auch ein Brechelfest, oder in Deutschland heißt es, glaube ich, Brechfest, machen, wo ein paar Leute zusammenkommen und wir das dann gemeinsam verarbeiten. Einfach, weil es so greifbar macht, wie das mit dieser Flachsverarbeitung, Flachs zu Leinenverarbeitung früher funktioniert hat und dass man einfach auch, das kommt auf, ja, Wertschätzung und Bildungsprojekt und alles Mögliche kommt da zusammen. Also das Flachsprojekt beschäftigt mich schon das ganze Jahr.
Und dann ein ähnliches Projekt aus meiner alten Heimatstadt Dresden, Wandelgrund heißt das.
Ah ja, genau, ja, die Mona Knorr. Genau.
Kennst du auch quasi, genau. Ja, und die haben genau. Jetzt auch letztens die Flachsernte gefilmt und auf Instagram konnte man das folgen. Die hatten da auch was angepflanzt, genau.
Genau, und die Mona ist auch diejenige, die dieses 1 Quadratmeter Lein nächstes Jahr nach Deutschland bringt, das große Projekt gemeinsam
mit
Christiane Säuferlein aus Österreich, genau, die das in Österreich propagiert, und die beiden werden das nächstes Jahr ganz groß aufziehen.
Mit ganz vielen.
Ja, und das ist so toll, weil die das auch so als Community-Projekt anlegen. Wo man einfach mit seinem einen kleinen Topf oder was man dann geerntet hat, halt dann da hingehen kann und miteinander, gemeinsam mit den anderen das dann verarbeiten. Das ist ein extrem schönes Projekt. Genau. So, ja, und dann habe ich so, also ich habe meistens mehrere Sachen parallel liegen. Und meistens ist eins davon ein Stickprojekt. Ich habe gerade fertig gestickt etwas, das war der Summer Stitch Along von Stitchonomy. Stitchonomy ist, glaube ich, eine Holländerin, wenn ich mich nicht ganz täusche, namens Alyssa, die schon seit Jahren so Stitch Alongs hostet. Und auf sie gestoßen bin ich über diese Bloggerinnen-Bubble rund um so Neil, ich und der dicke Opa und so, jetzt fallen mir die ganzen Namen nicht ein. Die Ingrid Nähkästle und die, wie heißen sie denn alle? So, das hätte ich mir jetzt aufschreiben sollen.
Ja.
Dänemark, Ulrike Smarting in Dänemark und so. Da gibt es so eine Bloggerinnen-Bubble, ja, die meistens bei solchen Stitch-Alongs mitmachen oder auch irgendwelche Austausche von jemand hat Blogger-Geburtstag, dann wird was getauscht und so. Genau, über die bin ich auf Stitchonomy gestoßen. Habe jetzt den Summer Stitch Along mitgemacht, was so ein Banner war, dass man also einfach als Deko an die Tür hängen kann. Und es ist eins von diesen Projekten, das überhaupt keinen Sinn macht, ja, das null.
Ich gucke es mir gerade bei Ihrem Instagram-Account an, also ich bin gerade und sehe es, genau. Aber es ist sehr farbenfroh auf jeden Fall geworden, mit sehr vielen Sommermotiven, so kleinen, also so kleine Muscheln und Pötchen sehe ich hier.
Ja, Segelschiffe und ganz
genau.
Die Krabben sind Quallen, so süß. Sie hat so Krabben und Seesterne drauf
und Eis.
Sandburg. Also wirklich, wie soll ich sagen, es ist halt so ein Mystery, ja, Stitch Along, wie man weiß am Anfang nicht, was dann alles kommt. Man weiß nur, welche Farben man verwenden soll. Und ich war zuerst ein bisschen skeptisch und habe mir gedacht, es ist so etwas Unnötiges, weil ich bin überhaupt keine Dekotante, gar nicht. Was mache ich dann mit dem? Das hängt an dem einen Dekoplatz in unserer Wohnung, an der Wohnungstür. Da wechsle ich saisonal, hängt da was Gepatchworktes normalerweise und jetzt was Gesticktes. Da hängt es jetzt und gerade läuft der Autumn, also der Herbst-Stitch-Along, da mache ich jetzt wieder mit. Und anmelden gerade kann man sich für den Halloween-Stitch-Along. Also die hat immer so eine Anmeldephase, wo das Ganze... Wenn man sich da anmeldet, dann kriegt man alle 2 Tage kostenlos ein neues Motiv.
Wow, kostenlos. Das ist ja auch mal verrückt, wenn Leute das quasi, ist ja so viel Arbeit immer kostenlos
voll anbieten. Voll. Genau. Und wenn man halt das nicht, wenn man das verpasst, diese Anmeldung, dann kann man dann die Anleitung aber auch eben erwerben, kostenpflichtig. Und sie hat auch so eine ganze Menge fertige Pakete mit irgendwelchen Gadgets dabei, die jetzt, ja. Ich habe so viel Stickgarne und Stickdingens, dass ich das jetzt einfach aus meinem Stash mache. Aber ich glaube, ich werde dann einfach mal was spenden, weil das ist wirklich eine ganz feine Aktion. Und so alle 2 Tage ist auch ein guter Rhythmus, wo wenn ich da dranbleibe, eben jeden Tag ein Stündchen, dann kann ich das, komme ich da gut mit. Das ist so quasi das Entspannungsprojekt gerade. Und also ja, eigentlich, das ist kein aktuelles Projekt mehr. Das müsste ich eigentlich dann zu dem, was kommt, noch. Ich habe im Januar oder Februar eine alte Strickmaschine übernommen von einem Bekannten, weil ich nämlich total gern feine Strickjäckchen aus Leinen und Baumwolle so für den Sommer, aber ich mag die überhaupt nicht stricken.
Mit den 2,5 Nadeln hast du keine Lust?
Ah, oh mein Gott, nein, vor allem mag ich das Material nicht stricken. Ich stricke extrem gern Wolle, aber dieses Leinen-Baumwolle, das ist so... Oh, selbst mit den Holznadeln, ich werde wahnsinnig. Und ich mag aber gern feine Strickjäckchen. Deswegen habe ich jetzt eine Strickmaschine mir zugelegt und muss mir da ein bisschen reinfuchsen. Und habe auch schon Garn und muss mir ein bisschen reinfuchsen, wie das geht, um mir da ein feines Sommerstrickjäckchen, wahrscheinlich nicht mehr bis zum Urlaub, sondern vielleicht dann als Herbstübergangsjäckchen zu stricken.
Da beiße ich mir immer selber in den Allerwertesten. also meine Oma väterlicherseits, die schon lange, lange gestorben ist quasi, die hatte eine Strickmaschine und hat auch mit der Hand gestrickt, aber ganz zum Schluss hat sie nur noch mit der Strickmaschine gestrickt und konnte das. Die konnte alles mit der Strickmaschine stricken, Socken, Jacken, alles. Und ich habe mich damals einfach halt so null dafür interessiert. Und diese Strickmaschine ist auch, ich weiß gar nicht, die wird wahrscheinlich irgendwann mal weggeschmissen worden sein. Und ich habe keine Ahnung, oder keine Ahnung, wo die abgeblieben ist bei der Wohnungsauflösung. Da war ich noch zu jung, als dass ich mich da hätte einmischen können. Und jetzt denke ich manchmal, oh, wie cool wäre das gewesen, wenn ich mir das hätte von ihr mal zeigen lassen. Naja.
Ja, es gibt da eine überraschend große Community im
Ja, gibt's.
US-amerikanischen Raum und in England. Ja, ganz aktive Community. Es ist auch unter all diesen, also das, was ich habe, ist eine relativ feine, so eine Flachstrickmaschine. Das heißt, man muss mit der Hand irgendwie so maschen, das anschlagen. Ich habe auch schon mal ein Probestück gestrickt damit. Und dann hat man so einen Schlitten, mit dem fährt man immer hin und her und hin und her und hin und her. Und dadurch wird innerhalb ganz kurzer Zeit ganz, ganz viel gestrickt, was total, und halt, ich meine, ich stricke sehr gleichmäßig. Ich habe kein Problem mit ungleichmäßigem Maschenbild oder so, aber einfach die Geschwindigkeit, in der das darunter gestrickt wird, finde ich
Irre,
fantastisch.
ne?
Und man kann da auch genauso wie beim normalen Stricken zunehmen, abnehmen, indem man halt weitere Maschen dran schlägt oder halt abhäkelt quasi. Insofern, es ist ein bisschen schade, weil ein bisschen was fehlt bei der Strickmaschine. Es gibt da nämlich auch so einen grundsätzlich. Das ist so ähnlich wie bei der Schreibmaschine, so ein Einzug, wo man so eine Art Schnittmuster reintun könnte, wo man dann sieht, okay, jetzt musst du abnehmen. Also quasi, wenn ich diese Größe stricke mit dieser Maschenprobe, dann muss ich an der Stelle jetzt abnehmen oder so. Also einen Knit-Radar heißt das, ein Radar. Und ich habe diese Schnittmuster nicht dabei. Und ich habe mich noch nicht darum gekümmert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Schnittmuster für diese Strickmaschinen noch bekomme, weil das eine Firma ist, die tatsächlich auch heute noch Strickmaschinen produziert, die ja vorwiegend so in den, ich glaube, 60er, 70er, 80er Jahre waren, diese Strickmaschinen en vogue. Genau, da muss ich mich noch ein bisschen drum kümmern, deswegen habe ich das noch nicht gemacht, weil da noch ein bisschen Recherche vorher und dann Maschenprobe machen mit dem Garn, das ich da gekauft habe. Solche Dinge stehen da noch an, bevor ich diese Strickjacke, meine erste Strickjacke von der Strickmaschine runternehmen werde.
Ja, man muss sich einfuchsen, aber das ist ja bei der Nähmaschine genauso. Da fuchst man sich ein und dann freut man sich, wenn man es kann.
Ja,
Genau.
genau.
Ja.
So, genau. Damit würde ich jetzt die aktuellen, das sind tatsächlich die aktuellen Projekte, die ich jetzt gerade mache. Alles andere ist Zukunftsmusik.
Ich habe nicht so viele aktuelle Projekte. Ich bin manchmal so im Sommer, ich weiß nicht, da ist es mir zu warm oder. Ach, oder wir sind noch so lange im Schwimmbad gewesen und dann bin ich auch einfach zu Hause kaputt und finde dann nur noch das Sofa. Aber der Vorteil ist, dass es wieder so eine Phase ist, wo ich mit den Projekten, die noch da sind, gut vorankomme, weil ich nicht so viel parallel habe. Und ich stricke ja schon seit, ich weiß nicht seit wie viel Podcast-Folgen, den Colding-Shawl von Chris Nitz Berlin. Das ist so ein ganz berühmtes Strickmuster. Ich weiß nicht, ob das auch in Österreich so berühmt ist wie hier in Deutschland. Gefühlt hat hier in Deutschland schon jeder diesen Colding gestrickt.
Ich bin zu wenig in der Szene, als dass ich das sagen könnte.
Ja,
Ist das?
also ich weiß auch nicht, ob das nur so ein Deutschland-Ding ist. Kann auch sein, ne? Also manchmal ist es auf jeden Fall eine
Ach,
deutsche Designerin.
ich glaube, die Communities sind da sehr gut verbunden.
Ja, ist auf
Ja.
jeden Fall eine deutsche Designerin. Und genau. Und ich bin jetzt beim letzten Teil angekommen. Teil 6. Das Ende ist in Sicht.
Cool.
Und das war ja so eine also was heißt Zitterparty? Ich fand das gar nicht so, aber ich glaube, manche Zuhörer fanden das so, ob meine Wolle reicht. Und ja, sie hat gereicht, ihr Lieben. Sie reicht auch für das letzte Stück jetzt. Ich habe das gut gemanagt, glaube ich. Genau, weil ich bin ein bisschen auf Risiko gegangen. Wenn du das Strickmuster nicht kennst, das ist ein sehr großer Schal. Wirklich sehr groß und lang und das letzte Stück von diesem Schal ist in einer anderen Farbe
Aha,
gestrickt.
okay.
Das ist wie so ein Keil, der da, also das ist symmetrisch, man hat den Keil auch schon vorne, aber angedacht vom Design her ist, dass nur auf einer Seite der Keil in der Farbe ist. Und Ich finde das immer ein bisschen Garnverschwendung, weil dann bleibt von dieser einen Farbe nämlich relativ viel übrig. Also habe ich gedacht, ich spiegel auch diese Farbe, damit ich das ordentlich verbrauche, das Garn, und das ist aufgegangen. Also das war risikoreich, aber es hat sich gelohnt, ja. Das ist aufgegangen. Und jetzt freue ich mich, dass das Ende bald in Sicht ist. Wir haben zurzeit auch 38 Grad hier in Göttingen. Und da braucht man natürlich so einen Schal nicht. Aber der Winter kommt ja. Und genau. Also meine Praxis ist ja in so einem alten Pfarrhaus. Also wirklich so richtig alt vom 18. Jahrhundert ist das. Und bei uns ist eigentlich immer kühl in diesem Pfarrhaus. Jetzt bei 38 Grad ist es so, dass ich auch mal im T-Shirt gehen kann. Aber ansonsten gehe ich das ganze Jahr dort mit Strickjacke und im Winter richtig mit Halstuch, weil es so kalt ist quasi. Und die Heizung sich kaputt heizt. Und da freue ich mich dann schon, wenn ich diesen dicken Schal habe, der eigentlich auch eine halbe Decke ist. Dann kann ich es immer auf das frierende Körperteil legen, entweder auf die Beine oder auf den Hals. Da freue ich mich schon sehr. Ja, aber du hast eine Frage.
Ja, ich habe das gerade aufgemacht. Der ist ja hübsch mit so einem abgesetzten. Das sieht da einfach wie ein anderes Muster aus und so eine Lochmusterreihe.
Ja, genau. Ja, genau. Das ist sehr hübsch. Eigentlich ist das nur gespiegelt, ne? Und ich habe quasi die Farbe auf die andere Seite auch gebracht.
Ne? Mhm. Genau. Kannst du dann im Sommer stricken? Ich kann nämlich im Sommer nicht stricken. Ich habe viel zu schwitzige Hände und mir bleibt dann immer die Wolle so kleben zwischen den Fingern.
Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an. Das habe ich ja auch so Phasen. Manchmal hilft dann kalt waschen die Hände oder ich schläge es an zur Seite. Aber ja, manchmal geht, also es kommt immer drauf an. Manchmal bin ich schwitzig unterwegs und manchmal geht es quasi. Ja. Ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ich weiß, was du meinst, ne? Dann geht die Fadenspannung so verloren und
ja, beziehungsweise ist die viel zu hoch.
Also genau, genau.
Es rutscht nicht mehr weiter. Das ist eigentlich der Grund, warum ich im Sommer ganz gern so Stickprojekte mache oder auch irgendwelche Handnähprojekte oder keine Ahnung, irgendeine große Sashiko-Tischdecke sticken muss, wo man nur Vorstich sticken muss oder so irgendwie. Weil auch Spinnen geht überraschenderweise ganz gut im Sommer. Das hätte ich mir nicht gedacht, aber es war jetzt auch der erste Sommer, dass ich gesponnen habe den Sommer.
Ja, also das kommt bei mir, ist bei mir echt von der Tagesform abhängig. Also mal schwitze ich da mehr und mal weniger, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich stricke ja jetzt schon so lange an dem Kohlding. Also man sieht auch so ein bisschen im Gestrick, ich mich, wieso der Verlauf der Dinge war. Mal gleichmäßiger, mal weniger gleichmäßig, würde ich sagen. Ja, so ist das einfach. Genau, ja. Also man sieht dem auch an. Ne? Ich habe ja schon, wenn du sagst, ich habe da nämlich auch so ein sehr spannendes Garn, so eine spannende Garnmischung verwendet. Das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, was da alles drin ist. Aber da war auch Baby-Alpaka-Leinen und Kaschmir drin. Und das rutscht mir halt auch ganz schön von den Nadeln. Also, und ich habe da schon 3-4 Herzinfarkte gehabt, weil es meine Maschen von den Nadeln gerutscht sind. Ich so,
Oh je.
Mit zitternder Hand alles wieder aufgenommen und es hat einen ziemlich großen Brioche-Teil und das ist einfach, oder wie nennt man das noch, Patent? Ja, Patent nennt man das auch.
Ja. Oh ja.
Und das lässt sich so blöd wieder auf die Maschen friemeln. Also man sieht auch, man sieht dem Kohlding an, der ist ein langer Schal, man sieht die Historie des Strickens an und wo ich Maschen verloren habe. Aber irgendwie ist es auch, ich finde es nicht schlimm, Ich habe es immer so gut wie möglich in meiner Kenntnis versucht zu retten, was zu retten geht.
Ja. Sag mal, kennst du das? Es gibt da so, das hat mir eine Freundin mal geschenkt, das sind so, wie beschreibe ich das jetzt, so eine Art Aluminiumröhrchen mit oben einem Gummi oder es ist kein Hartgummi, aber es ist auch kein ganz weicher Gummi mit so einer Ritze quasi oder so einem Stoppel oben mit einer Ritze und da kann man die Stricknadeln reinstecken, sodass die Maschen nicht runterrutschen.
Ja, also sowas Ähnliches kenne ich auch. Ich erkenne das wie so, wie sagt man denn hier, wie so Schaumstofffropfen, die man so oben auf die Nadelspitzen drauf schiebt, damit man das ruhen legen kann. Das habe ich auch. Aber ich schaffe es ja auch, während des Strickens Nadeln rauszuziehen aus meinem Strickstrick.
Ja, das ist natürlich, also nicht, wenn es geparkt ist. Sondern
nee, genau. Ich habe das letzte Mal, wo mir das passiert ist, ich nenne das dann immer Kohlding-Krimi. Ich finde, das ist so ein schönes Wortspiel. Das letzte Mal, wo mir das passiert ist, das ist so ein, also wenn man die zweite Farbe anfängt quasi, ist das so, wird das in den Tarsien gestrickt. Das heißt, man verkreuzt den Faden immer und irgendwann hat man ja so einen Fadenknäuel. Das muss man ja ab und zu mal entwirren. Und das letzte Mal, wo mir alle Maschen runtergerutscht sind, habe ich den Schal aus diesem Fadenknäuel und ich dachte, ich habe die Nadeln gut in der Hand, aber nein, zack, war's weg.
Oje.
Aber ja, und ich habe nämlich dann auch so einen geduldigen Mann, der dann neben mir steht, kann ich dir irgendwie helfen? Ich sage so, geh weg, ich brauche meine Ruhe. Der will mir immer helfen dabei, das ist immer ganz hübsch. Genau, aber der ist bald fertig und genau, und dann mal gucken, was dann kommt. Dann bin ich erstmal froh, dass ich den fertig habe.
Abenteuer mit Strick.
Genau, und parallel habe ich tatsächlich, seitdem ich Socken stricken kann, eigentlich immer ein paar Socken auf den Nadeln für unterwegs oder wenn ich Seminare halte, in den Seminarpausen. Seminardozent ist, ich sage immer, ist immer ein sehr einsamer Job, weil man in den Pausen, ja, die Teilnehmer reden immer gerne untereinander, so dann für sich und die Lehrerin sitzt vorne und strickt.
Du meinst, weil du so eine Respektsperson bist, dass man sich nicht traut, mit dir auch zu sprechen in der
Absolut,
Pause.
Genau. Ich unterrichte an Ausbildungsinstituten und die nehmen einen dann so von der Hierarchie so wahr, oh, das ist schon die fertige Therapeutin mit ganz viel Berufserfahrung. Und dann quatschen die natürlich untereinander, weil die sich, ich kann mich noch an meine Ausbildung erinnern, man hat sich dann immer zu diesen Workshops getroffen und wollte natürlich auch von den anderen wissen, wie läuft es bei dir mit der Ausbildung, Praktika? Und dann hat man natürlich sich viel zu erzählen. Und genau, als Dozent sitze ich dann immer da, höre diesen Bienenrauschen zu und stricke meine Socken.
Okay.
Genau, oder im Zug lässt sich ja auch wunderbar. Ich finde, Socken lassen sich immer gut mitnehmen. Und da bin ich jetzt auch. Meine Urlaubssocken sind im Urlaub nicht fertig geworden, aber ich bin schon gut vorangeschritten bei Socke 2 und die werden jetzt auch bald fertig. Beim nächsten Seminar sind die fertig quasi. Und da habe ich gerade so, ich habe hier so ein Strickbuch mit Grundstrickmustern, also wo so ganz klassische Strickmuster einfach drin sind, so Karo-Muster und wie macht man bestimmte Zöpfe und so weiter. Und ich bin jetzt niemand, der so eine Maschenprobe strickt, um das auszuprobieren, das Muster uns dann zur Seite zu legen. Aber ich finde, so eine Socke bietet sich an, sich so ein Muster auszusuchen und einfach den Schaft in dem Muster zu stricken und zu gucken, wie es einem gefällt und wie es einem von der Hand geht. Und das hatte ich jetzt bei denen auch gemacht. Da habe ich so ein Schachbrettmuster jetzt mit linken und rechten Maschen eingestrickt und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, und gestrickt habe ich, und das denke ich immer, das wäre auch meine Gästin für dich, gestrickt habe ich mit einer Wolle von, die Wolle selber ist von Atelier Zitron, aber die Färbung quasi ist von Alte Künste.
Ah, ja. Mhm.
Und Margit war auch schon mal Gast hier in meinem Podcast und das war ein ganz, ganz tolles Gespräch und die hat sich ja dieses Färben mit Pflanzen ähnlich so wie du, also aus Passion, die hat es mal irgendwo gesehen und sich dann also die ganzen Techniken selber beigebracht und sich hinter die Historik dieser Techniken geklemmt. Und da denke ich auch immer, da muss ich manchmal an dich denken, denke, ah, die Margit, die wäre auch eine tolle Gästin, ihr würdet euch gut verstehen.
Ja, die habe ich tatsächlich schon, also bei den Podcast-Folgen, die ich von dir gehört habe, kommt sie immer wieder vor und die steht auch ganz oben auf meiner Liste von Menschen, die ich zumindest mal kontaktieren möchte oder auf einen Wollmarkt fahren, wo sie auch dort ist, einfach mal, um sie kennenzulernen.
Ja,
und zu quatschen.
Also so habe ich es ja auch gemacht. Ich habe sie auf dem Wollfest in Kassel angesprochen, weil mich ihre, auch die, also ist ja eine von wenigen, also was heißt wenige Handfärber, es werden immer mehr Handfärber, zumindest hier in Deutschland, aber die schon relativ zeitnah auf plastikfreie Sockenwolle gesetzt hat und gesagt hat, es muss ja auch eine Alternative geben und sich dort ausprobiert hat und da immer wieder neue Qualitäten ausprobiert, selber testet und es ist einfach, ja, eine tolle Frau.
Super, genau. Ja, ein tolles Thema, tolles
absolut,
Thema.
Absolut, absolut.
Ich habe da zum Thema ganz kurz einen Einwand oder einen Schlag abbiegen zum Thema plastikfreie Sockenwolle, da hat auch von vom Frickelcast die Steffi, die hat, glaube ich, vor 2 Jahren im Socktober mal eine ganze Testreihe gemacht von plastikfreien Sockenwollen, beziehungsweise die Socken vorgestellt, die sie daraus schon gestrickt hat.
Ja.
Da muss man immer ganz lang zurückscrollen. Ich glaube, es war Oktober 2022.
Ja, ich bilde mir auch ein Jahr.
Ja. Das ist eine ganz, ganz tolle Folge. Also so mehrere Insta-Posts hintereinander, wo sie das genau beschreibt mit jeweils mehreren Bildern. Und das wäre mein Fernziel, die auch alle mal nachzustricken aus diesen verschiedenen und diese plastikfreien Sockenwollen zu testen.
Ja, ja, absolut.
Super.
Das stimmt, das hatte ich auch gesehen. Da hat sie das mal auf Instagram, ihr Blog schläft ja ein bisschen und die hatte das auf Instagram reingestellt, genau. Schade, weil Instagram so ein schnelles Medium ist, du beschreibst das genau richtig und auf ihrem Blog hätte es mehr Standhaftigkeit, aber ja, sie hat es nach ihrer Zeit. Aber soweit ich weiß, hat die auch zu jedem Insta-Post noch ein Video sogar hochgestellt, wo sie die Socken vorführt, in Anführungsstrichen, und wo man sehen kann, wie ist das Pilling und so weiter. Also
ja, echt, ja, genau,
so ein Riesenaufwand, den sie da betrieben hat, vollkommen richtig.
Ach, vielleicht. Ich kenne die, ich habe die mal getroffen auf einem Bloggertreffen in Hamburg vor Jahren. Vielleicht rege ich das einfach mal an, dass sie doch bitte ihre Insta-Posts, die kann sie ja im Grunde so 1:1 übernehmen und einen langen Blogpost draus machen oder 2.
Ja.
Aber ich weiß auch, dass sie ein Kind gekriegt hat, vor kurzem.
Letztes Jahr, ja.
Ja, genau. Und von daher ist sie sicher gut eingedeckt mit allen möglichen Dingen.
Denke ich auch. Wenn ich mich richtig erinnere, war auch die Schwangerschaft schon sehr, ich glaube, mit Schwangerschaftsdiabetes geprägt. Da hatte sie, glaube ich, im Podcast mal gesagt und speziell im Essen. Und ich glaube, die hatte ganz schön dann mit Schwangerschaft, Geburt und dem kleinen Mäuschen da zu tun. Und das ist ja okay. Das ist dann so eine Zeit im Leben, wo man einfach andere Dinge macht.
Genau, wo dann Bloggen und Socken, plastikfreie Sockenwolle nicht so die Priorität 1 haben.
Das denke ich auch. Und das ist
unverständlich
ja
eigentlich.
Absolut. Genau, aktuelle Projekte. Also das sind eigentlich meine Hauptprojekte gerade, von denen ich erzählt habe. Und ich habe mich letztens mal wieder an die Nähmaschine geschmissen, weil hier so mein Reparaturstapel wieder so riesig war. Und habe dort ein bisschen was abgearbeitet. Also nichts Spektakuläres. Ich habe einfach Dinge repariert, die kaputt gegangen sind oder... Ja, nee, das waren alles Dinge, die kaputt gegangen sind irgendwie. Löcher unter den Achseln, in den Seitennähten, Säume, die aufgegangen sind, warum auch immer der Faden da gerissen ist, weil Kinder halt ganz gerne Kleider über den Kopf ziehen und die richtig strapazieren, die Nähte. Und genau, so Kram habe ich gemacht. Ja, die typischen Löcher bei den Hosen geflickt im Schritt, also so die Klassiker.
Das ist das ständige Hintergrundrauschen, oder? Von Dingen, die kaputt gegangen sind.
Absolut.
Oder auch Aufhängerchen bei den Küchentüchern, die abgerissen sind oder was weiß ich. Und ich habe jetzt, also meine 15-jährige Tochter, die ist gerade voll auf dem Thrifting, die tut, also thriften, wie sagt man da, auf Flohmärkten und nach Secondhand-Kleidung vor allem total gern mit einer Freundin, ist sie da meistens unterwegs. Und das finde ich ziemlich cool. Erstens fängt sie jetzt an zu nähen. Sie hat gesagt, sie verweigert jetzt Fast Fashion. Sie will keine Fast Fashion mehr kaufen. Sie schaut eben auf Secondhand-Märkten und halt eine Jacke, die ihr unglaublich gut gefallen hat, so ein Hoodie, den hat sie jetzt tatsächlich auch selber genäht. Halt mit Unterstützung meiner und so. Oder dann kommt sie daher mit irgendeiner Jeans, das halt eine Mängler-Jeans ist, relativ dünner Stoff von daher. Und die haben wir dann am Bund auch so mit quasi Bundfalten reingemacht und hinten ein bisschen abgenäht. Passt ihr total gut, schaut toll aus und solche Dinge, das geht dann mal so zwischendurch, mal ein halbes Stündchen oder so, hier abgeschnitten, da enger gemacht, sowas, ja. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach ja das Grundrauschen bilden von Handarbeiten, also bei mir.
Ja, aber da gibt es ja auch bei YouTube so viele, also es ist ja auch eine eigene, also eine riesengroße Blase von Leuten, die so Thrifts machen, also quasi Dinge, ein anderes Leben einhauchen, ja, also aus einer Hose eine Jacke machen oder ich bewundere das immer, diese Kreativität, weil ich sage immer, das sind so die MacGyvers der Nähszene, die, weil, kennst du MacGyver, kennst du diese?
Ja,
ja, oh, kennst
ja.
Du?
Meine hat Generation ja, hier.
Der hat ja mit dem Strick und einer Nadel eine Bombe gebaut. So.
So ungefähr,
und
ja.
Leute können das und da gibt es übrigens einen Fachbegriff dafür, das heißt die Aufhebung der funktionalen Fixiertheit. Und es gibt Menschen, die das total gut können, die können quasi, wenn sie ein Glas sehen, dann können sie sich lösen von der Funktion als Glas. Das ist die Aufhebung der funktionalen Fixiertheit. Und ich kann das gar nicht gut. Wenn ich ein Kleid sehe, denke ich, ja, so muss das Kleid sein. Ich kriege überhaupt null Ideen rein, dass das auch ein Rock sein könnte oder eine Bluse. Oder. Aber ich bewundere das total und gucke tatsächlich auch gerne solche YouTube-Videos und freue mich immer, denke immer, ja, schön.
Ja, ja. Das ist richtig. Da, wenn dann plötzlich aus zwei Hosenbeinen Ärmel werden von einer Jacke oder so. Ich habe mir früher total schwer getan, so ein fertiges Kleidungsstück zu zerschneiden. Also das fertige Kleidungsstück als Ressource, als Rohstoff zu betrachten. Und ich glaube, eines der ersten Dinge, die ich zerschnitten habe, war ein Kleidchen, ein rosa geblümtes Sommerkleidchen. Das waren so mehrere Streifen, also so ein Streifenkleid aus unterschiedlich geblümten Stoffen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich diese Stoffe wiederverwenden wollte in einem Patchwork so einer Art. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mit zitternder Schere dieses Kleid zerschnitten habe, um diese Stoffe wieder zu verwenden. Davon habe ich mir ein bisschen gelöst, aber großteils verarbeite ich sogar weniger neue Stoffe, so richtig, richtig neue Stoffe kaufe ich eigentlich ganz wenig. Das meiste, also abgesehen davon, dass ich ein relativ gut gefülltes Lager habe, aber vieles kriege ich geschenkt oder kaufe so Reststücke von da und von dort oder denke mal, oh, das könnte werden. Und ich kaufe selten Stoff auf Vorrat, so, ach, ich nehme mal 5 Meter von dem, wird schon was draus werden, sondern mehr so, ich sehe den Stoff und denke, ah, das kann das werden und habe schon ein Projekt im Hinterkopf, das da draus werden soll.
Ja, ja. So geht's mir auch. Aber wenn schon was fertig genäht ist, dann fällt es mir schwer, was anderes darin zu sehen. Also irgendwie. Aber ich freue mich, wenn das Leute können. Und genauso ist es. Dann werden aus Hosenbeinen Ärmel. Und ich denke so, wie logisch. Aber selber wäre ich nicht drauf gekommen. Okay.
Verstehe.
Meistens ist man ja, wir sind ja schon eigentlich, wir reden ja schon halb über Pläne. Weil meistens ist ja so, wenn man an aktuellen Projekten frickelt, hat man auch im Kopf schon, was es als nächstes geben könnte. Was ist das bei dir, Gabriele? Was sind deine Pläne für die nächste Zeit?
Also das wird sich alles nach dem Urlaub abspielen, jetzt sicher noch nicht. Das eine ist, ich habe schon seit ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monaten, einen Stapel von Quilt-Bettings oder sagen wir so von Wollfliesen da liegen, weil ich die Idee hatte. Also ich beschäftige mich gerade ganz, ganz viel mit regionaler Wolle oder regionalen Wollen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und nachdem ich Kleidung nähe, Taschen nähe, Patchwork nähe, häkle, stricke, Oki mache, wenn es, also je nach Anlass halt irgendwie die passende Methode mir dafür suche oder wie ich das machen kann. Also ich halt auch Patchwork mache. Dachte ich irgendwann mal, hey, aber diese Wollfliese, also wenn eben Wolle gemacht wird, da gibt es die Wollflocke und dann wird das kadiert und dann kriegt man so ein Vlies raus. Ja? Und aus diesem Vlies wird dann, wenn man Garn macht, da gibt es einen Vorgarn, dann wird das gesponnen, dann wird das verzwirnt und dann kriegt man das Garn. Aber in dieser, also quasi in dieser Phase des Vlieses, habe ich mir gedacht, das könnte man eigentlich, müsste es doch total großartig sein für Quilts. Weil also gerade in der Quilter-Szene, da ist halt meistens 100% Polyester als Batting zwischen diesen Lagen. Ja. Und ich habe mich dann mal ein bisschen erkundigt und umgeschaut und umgehört. Und es gibt eine Firma in Deutschland in der Nähe von Dinkelsbühl, die so ein Quilt, also die so eine, eigentlich eine Einlage machen und die vor allem im Sportbereich Sportbekleidung verkaufen und zwischen zwei Lagen Polyester einnähen, aber dann ist zumindest dazwischen Wolle. Das heißt Lavalan. Also von Lavare, italienisch waschen, und Lana, Wolle, also waschbare Wolle. Und davon und ein paar anderen Sorten habe ich jetzt so Probestücke da. Das nächste Projekt ist, dass ich das mal in einem Probequilt vernähen möchte und in die Waschmaschine werfen und schauen, was passiert. Weil ich höre immer, dass Wolle in der Waschmaschine, also entweder es kommt dann durch, es sticht quasi, irgendwelche Stichelhaare stechen durch den Oberstoff, das will man nicht haben, wenn man sich da einkuscheln will. Das ist so ein Projekt, einfach so ein Testprojekt mit verschiedenen solchen Wollfliesen als Batting fürs Patchwork.
Das kann ich mir aber total gut vorstellen, weil hier in Deutschland, den kennst du garantiert auch, von Nordwolle. Also Nordwolle als Firma, kennst du also die...
Marco Schädel.
Ganz genau, Dick. Der hat ja genau mit sowas angefangen. Der hat ja mit Steppdecken angefangen, die als Innenfutter Wolle hatten.
Hat er, weil ich habe ihn so erlebt, dass er als Surfer angefangen hat,
Ja,
der sich dachte, ich will dieses ganze Plastiksportzeug auf meinem Körper nicht mehr
das
haben,
auch.
warum ich nehme ich denn nicht Wolle? Aha,
Genau. Aber
Engländer,
das
ja.
erste
Okay.
Produkt, wenn ich, also vielleicht erzähle ich auch was Falsches, das erste Produkt
Ja,
war nicht
alles
eine
gut.
Jacke. Ich glaube, das erste Produkt war so eine Steppdecke.
Ah, spannend, ja. Ja, und es gibt ja genügend Firmen, wo man auch tatsächlich als Schafbauer seine Wolle dann hinbringen kann und die draus Steppdecken machen oder auch Kissen füllen damit und so. Und dann dachte ich halt, ah, das müsste aber eigentlich total cool sein für Quilterinnen.
Ja, total.
Sowas,
Ist ja am
ja.
Ende das was Ähnliches, ja.
Ja, genau, das ist das Nächste. Also das möchte ich, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, werde ich als erstes mal diese Sachen vernähen und darüber dann quasi so einen Testbericht schreiben.
Ja,
Das.
cool.
Dann kommt auch endlich mal wieder ein Blogpost auf meinem Blümchen-Blog. Der ist nämlich ganz sträflich vernachlässigt in letzter
Okay.
Zeit. Und dann kommt ja der Herbst und im Herbst muss ich dann wieder stricken. Und ich habe schon seit letzten Herbst habe ich eine kleine Wollreise unternommen durch Tirol, Salzburg und die Steiermark und habe da verschiedene wollverarbeitende Betriebe besucht, unter anderem Wagner Wolle in Reutte in Tirol. Und der Herr Wagner ist so ein Urgestein der regionalen Wollverarbeitung in Österreich. Der Herr Wagner ist so Mitte 60 und die Wollspinnerei gibt es halt seit ewig. Und das war so spannend, ich war eben bei dem und habe dann in dem kleinen Laden, den die auch haben, eine dunkelbraune Wolle vom Tiroler Bergschaf gesehen und hatte so einen Flashback, weil ich weiß, dass ich vor 30 Jahren für meinen damaligen Freund eine Strickjacke, einen Janker aus dieser braunen Bergschafwolle vom Wagner gestrickt habe. Ich hab mich an die Banderole erinnert. Also habe ich 600 oder ich weiß es nicht, 600 oder 800 Gramm von der braunen Bergschafwolle mitgenommen, um mir einen Janker zu stricken. Selber für mich. Und habe mir da ein Strickmuster rausgesucht. Wahrscheinlich wird es Eidenried von Andreas Sinn. Ich hab dir den Link da reingetan, damit man da nachschauen kann, was das ist. Das ist eigentlich ein schlichter, kraus rechts gestrichter Wolljanker mit einer Kapuze, was ich ganz nett finde, und am Reißverschluss. Das sollte eigentlich so, das ist so, wie ich mir das vorstelle. Das ist das eine große Jackenprojekt für den Herbst. Ich habe ursprünglich gedacht, vielleicht kann ich das sogar mit der Strickmaschine stricken. Das muss ich mal schauen. Das wird dann natürlich schneller gehen. Und das andere, was ich gerne stricken möchte diesen Winter, ist eine Norweger Musterjacke. Und zwar gibt es da ein Muster, das heißt Telemark Nummer 5 von Sandnes. Und dafür habe ich letzten Winter von Paulas Wolle, also Merino Landschaf von der Schwäbischen Alb, unglaublich schöne Wolle in Rot und Weiß, in so einem schönen dunklen Rot. Ach, das ist so. Oh, ich habe die Wolle gesehen, als dann Paulas Wolle endlich gesagt hat, so, ja, unsere Wolle ist fertig, jetzt
Fertig.
endlich, ein Jahr später, habe ich sofort zugeschlagen und da muss dieses Norweger Jacke draus werden. Wobei ich muss dazu sagen, es gibt zwar dieses Muster auf Ravelry, kann man sich das anschauen, aber an die Anleitung zu kommen ist fast unmöglich.
Okay, wieso?
Weil Sandnes ihre Strickmuster nicht einzeln verkauft, sondern nur in den
In
Strickmusterheften.
diesen Zeitungen, ja.
Ja. So. Und ich habe wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und ich habe mein eigenes Textilportal genutzt, weil am Textilportal kann ich nämlich nachschauen, wer führt Wolle von der Firma XY. Also ich habe da so eine Suchmaske eingebaut und dann habe ich so, okay, wer hat Sandnes Garn? Und die Sandnes Garn haben, die habe ich dann angerufen, ob sie dieses Strickmusterheft haben. Und bin so zu meiner Anleitung gekommen. Also jetzt habe ich Garn und Anleitung, brauche ich eigentlich nur mehr in Anführungszeichen stricken.
Yippie!
Yippie,
Das stimmt,
genau.
aber genau, die haben diese Hefte. Ja, genau.
Ja. Genau, und das dritte ist dann noch, was auch jetzt im Herbst ansteht. Ich habe noch vom Tiroler Bergschaf ein paar hundert Gramm in dunkelbraun, in mittelbraun und in so cremefarben als Kadenband. Und das möchte ich gern verspinnen, ein bisschen dünner ausspinnen, als ich es bisher gemacht habe, und dann da draus ein Fischgrätmuster weben und mir einen Rock draus nähen. Das, genau.
Leben kann sie auch noch, irre.
Also, sagen wir so, der Webstuhl ist, also das Webgerät ist mehr so als Folge des Spinnens eingezogen hier, weil ich hatte letztes Jahr im eben im Dezember angefangen zu spinnen mit dem Spinnen-Adventskalender vom Wollkraut, von der Zeitschrift Wollkraut. Da dachte ich, ah, das ist ideal. 24 kleine Portionen, so für mich als Spinnenanfängerin, das ist super, das überfordert mich nicht. Da kann ich jeden Tag ein bisschen üben und so. Das habe ich dann auch gemacht. Und was macht man dann mit 24 kleinen Wollportionchen? Na klar, man macht sich draus ein weiteres Projekt. Und das war dann eine, das nennt sich One Stripe Bag. Ist also einfach ein langer Streifen, das ist glaube ich 2,5 Meter lang, aber nur 20 Zentimeter breit. Den legt man zu so einer Schlaufe und dann näht das zu einer Tasche zusammen.
Ah ja, okay.
Und das war mein Adventskalenderprojekt vom letzten Jahr. Und da habe ich dann leider im Januar oder Februar mir auch noch einen vierschäftigen Webstuhl Erika von Loe zulegen müssen. Weil, also ganz normal weben ist für die Gabi viel zu langweilig, wenn, dann muss ich schon gleich irgendwelche Rautenmuster weben, klar.
Ich habe mir einmal angeguckt, beim SWR gibt es einen Kanal, der heißt Handwerkskunst, den habe ich ja auch schon ganz oft empfohlen und da begleiten sie mal eine Weberin, die auf so einem großen alten Webstuhl in einem Museum webt quasi, wie sie diesen Webstuhl vorbereitet. Und die Vorbereitung ist ja quasi, also das Weben ist ja quasi nur das, der I-Punkt dann. Die ganze Vorbereitung, die Einstellung, die braucht, also da hat sie echt mehrere, also ich weiß nicht, wie lange sie begleitet haben, aber das wirkte wie mehrere Tage.
Ja, das und dauert deshalb, auch mehrere.
Ja, und dann habe ich echt gedacht, boah, das ist ja krass. Und so weben fände ich, glaube ich, ganz cool, aber diese ganze Einstellung, da dachte, war ich erstmal geheilt von dem, ich muss noch weben lernen.
Ich war ganz überrascht. Ich habe mir ja immer, ich habe mir jetzt jahrelang vorgebetet, du kannst doch nicht auch noch spinnen lernen. Ja? Du kannst doch nicht auch jetzt noch mit Weben anfangen. Und doch, ich kann. Ich kann, weil ich finde das Weben so eine tolle Technik und so eine tolle Ergänzung zu dem anderen. Also zum Beispiel Weben kann ich mir total gut vorstellen, auch kleinere Garnreste einfach zu einem bunten, so eine Art Flickenteppich zu verweben oder so. Mit so kleinen Garnresten, wo ich jetzt nicht unbedingt, die mag ich nicht verstricken oder auch nicht verhäkeln, aber das Weben und wenn ich das noch mit einer Kontrastfarbe oder so mache, dann ist einfach, genau, und man die Sachen, die ich jetzt gemacht habe, okay, habe ich so 3-4 Stunden an dieser Kette, diese Kette aufgezogen oder halt eingefädelt, weil da muss man dann in welchen Schaft oder in welche Litze und so weiter. Ich bin allerdings eine sehr genaue Person, also ich nehme es, ich mag das gerne, wenn das genau und exakt ist und insofern bin ich da nicht schludrig oder so und nehme mir die Zeit dafür und dann passt es auch. Wenn man da ungeduldig ist, dann ist es vielleicht nicht so. Ja, das hat schon 3-4 Stunden gedauert, diese Kette aufzuziehen, aber dann, und dann ist es halt hin und her und hin und
ja,
her
dann,
und
einfach also dann,
ja, geht so schön dahin.
Die letzten 5 Minuten des Films habe ich auch gedacht, das ist jetzt das was Schönes. Ich meine, die hatte aber einen riesigen Webstuhl, ne? Also der stand in so einem Museum, der hat einen ganzen Raum ausgefüllt, also die hat das da, ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer als so einen, den man sich zu Hause holen kann, aber da war ich erstmal ein bisschen geheilt vom Weben, aber vielleicht kommt es noch, ich habe ja noch ein bisschen Lebenszeit, von daher, wer
weiß? Richtig,
wer weiß,
genau,
wer weiß, wer weiß. Aber das klingt nach spannenden Projekten und du hast in die Shownotes geschrieben und gefühlt noch 3000 andere Ideen.
Ja, genau. Gott sei Dank, es wird ja nicht langweilig beim Handarbeiten.
Ja, das stimmt.
Vor allem, wenn man neugierig ist und ich mag das ja auch total gern, neue Ideen ausprobieren oder dann sehe ich irgendwas, denke mal, oh, diese Technik kenne ich noch nicht. Und dann mache ich es ganz gern oder probiere das gern aus. Und dann sehe ich ja, ob's, ich weiß nicht, das Potenzial hat, in mein Repertoire aufgenommen zu werden. Und manche Dinge, so wie Klöppeln zum Beispiel, das habe ich immer bewundert und ich weiß jetzt auch, wie es geht und habe gemerkt, das ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Mhm. Also ich kann das schon mal machen, ein Lesezeichen oder irgendwas Kleineres, aber ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwelche, keine Ahnung, Vorhänge zu klöppeln oder so. Das ist, ja, das ist einfach nicht so, das flutscht nicht so wie andere Dinge.
Da hatte ich auch mal einen Gast hier, den Guido, der hat so ganz filigrane Sachen gestrickt, wo man gedacht hat, die sind geklöppelt, aber das war gestrickt. mit 0,5er Stricknadeln und so ein
Oh
Kram.
wow. Oh wow.
Also irre war, also total irre. Kunststricken nennt man das. Da gibt es auch eine ganze Community dazu. Und das sieht dann aus wie geklöppelt oder wie, ja doch, sieht aus wie dieses typische, dieses ganz
Einfach ganz,
filigrane
ganz
Geklöppelte.
fein.
Und ich habe auch so
Ja.
ganz dünnes Garn. Es ist echt irre. Genau, ja.
Hm.
Kann ich verstehen. Würde mir vielleicht die Geduld fehlen, aber vielleicht kommt man irgendwie aus Neugier noch mal dahin. Mal sehen. Mal sehen. Genau. Aber da sind wir gerade beim Erlernen neuer Techniken. Ja, in meinem Plan steht nämlich Häkeln lernen auf dem Programm, weil ich mir in meinen Kopf gesetzt habe, nachdem hier im Sommer das Hortprogramm so ausgefallen ist wegen Krankheit und Personalmangel. Und dann habe ich überlegt, das ist so schade für die Kinder. Also klar, die gehen natürlich gerne auch so in den Hort und spielen den ganzen Tag miteinander, keine Frage. So, ich habe so gedacht, irgendwie so schade für die Kinder, dass das Programm so ausfällt. Und statt immer nur zu meckern, dass das so ist, habe ich gedacht, was kann man denn dagegen tun? Und habe mir, mein Mann würde sagen, ich habe es mir in den Kopf gesetzt, das ist wieder so typisch. Also habe mir gedacht, so, dass, also dann reifen so Ideen in mir und habe so gedacht, ach, wie schön wäre es eigentlich auch mal mit den Kindern zu stricken. Das war so mein Ursprungsgedanke, den Stricken beizubringen. Da braucht man nicht viel, ein paar Nadeln, ein bisschen Wolle. Los geht's. Und dieser Gedankengang ist in den ganzen Sommerschulferien in mir rumgeirrt. Und irgendwann muss ich das aussprechen. Und da bin ich also auf unseren Hortner zugegangen, der für meine Tochter und seine Klasse zuständig ist. Schöne Grüße gehen raus an Olle, aber ich glaube nicht, dass der Podcast hört. Der ist Motorradfan und ich glaube. Und habe ihn gesagt, also habe ihn gefragt, was er davon halten würde, wenn ich den Kindern in den Herbstferien Stricken beibringe. Allgemein, das findet er total gut. Aber wenn ich jetzt gerade an die zweite Klasse, wo meine Tochter jetzt reingekommen ist, denke, ob ich denn nicht lieber erstmal mit Häkeln anfangen wollte, weil das leichter ist für Kinder. Ich meine, der hat die pädagogische Ausbildung, ich habe die nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Da hat man nur diese Häkelnadel in der Hand und also man muss nicht so viel koordinieren, nicht zwei Stricknadeln, den Faden und noch die Bewegung machen. Und dann habe ich gesagt, okay, oh Gott, Häkeln hat man versucht, meine Mutter mir beizubringen. Das ist gescheitert, aber alles kann man ja nochmal ausprobieren. Und er hat gemeint, ja, er kann sich noch an seine Ausbildung erinnern. Sie durften relativ frei die Techniken wählen, wo sie Abschlussarbeiten drin machen muss und eine Technik sollten sie aber wählen, die sie auf keinen Fall nie lernen wollten. Und dann hat er gesagt, da hat er sich für Häkeln entschieden, also er könnte mir ein bisschen helfen. Und ja, also so ist jetzt diese Idee entstanden, dass ich sehr wahrscheinlich in den Herbstferien hier den Kindern Häkeln beibringe. Das heißt, ich muss es mir bis zu den Herbstferien aber erstmal selber beibringen.
Ach, das schaffst du.
Und
Das schaffst du.
doch, doch, ich habe mir jetzt schon mal so ein, ich habe ja nur eine Häkelnadel hier, ne? Die ich habe, um Maschen beim Stricken zu retten. Aber die reichte erstmal. Und habe jetzt letztens schon mal feste Maschen probiert und dieses Hin- und Herhäkeln, weil ich nämlich auch dachte, was wäre ein schönes kleines Projekt, was Kinder auch fertig kriegen. Also irgendwie hätte ich so das Bedürfnis, dass die am Ende der Woche auch was Fertiges haben, so, ne? Sonst, dass das nicht so frustrierend ist. Ich häkle einen Topflappen für die Mutti. Nee, ich wollte irgendwas, was die vielleicht selber haben können. Und hatte jetzt erstmal auch an den Lesezeichen gedacht, was man einfach mit festen Maschen und so
Ja.
strickt, also häkelt.
Ja.
Aber ich dachte ja, genau, die Häkler unter euch oder du auch, ich nehme auch gerne Ratschläge entgegen. Also
Ja.
wenn du sagst, hey, das, also wenn ihr jetzt gerade denkt, das wäre aber ein cooles Anfängerprojekt für Kinder der zweiten Klasse ungefähr, also die sind alle so zwischen 7 und 8.
Ja.
Ich lasse mich auch gern beraten. Die wollen natürlich am liebsten Kuscheltiere häkeln, aber ich glaube, das ist noch ein Tick zu schwer am Anfang.
Das glaube ich auch, vor allem mit dem Zunehmen, Abnehmen und so
Ganz
weiter,
genau.
dass
Ich
man
hätte
dann
gern was,
immer,
wo man das nicht tun muss, sondern erstmal
ja.
nur diese Bewegung üben kann und trotzdem ein schönes Ergebnis hat.
Ja. Ich bilde mir ein, ich hatte in der Volksschule tatsächlich ganz sehr guten Handarbeitsunterricht. Damals in den 70er, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre,
Also
da
jetzt
rauskommen.
komm, schäm dich doch jetzt nicht. Warum? Das
Na,
ist so.
daraus kann man ungefähr erahnen, dass ich Anfang 50 bin. Wir hatten damals als Anfängerprojekte so kleine Täschchen. Das kann ich mich noch erinnern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das eine nicht sogar noch irgendwo habe. Das heißt, im Grunde, man häkelt ein Rechteck
Ja.
und klappt das dann rauf,
Ja, auch
näht das
nicht
an den
schlecht,
Seiten
ja.
zu und klappt das oben noch runter mit einem Knopf annähen
Ja,
oder so
ja.
und so einer Schlaufe häkeln oder so.
Ja,
Das war so
ja.
ein kleines Täschchen und ich glaube, wir hatten es als für Taschentücher oder so, also so in der Größe für ein Taschentuch-Dings.
Ja.
Und dann habe ich, und das hat meine Mutter tatsächlich noch, einfach ein längeres Rechteck, auch so eine Tasche und da sind ihre ganzen Häkel- und Sockenstricknadeln drinnen bis
Ja.
heute.
Könnte man ja ein Stiftetäschchen noch machen quasi.
Ein Stiftetäschchen, wir hatten das dann damals auch tatsächlich gefüttert mit einem Stoff, weil das waren, glaube ich, Stäbchen gehäkelt. Das
Ah
heißt, das
ja.
sind relativ große Löcher, da würden die Stricknadeln sonst einfach rausfallen.
Mhm.
Aber da war noch, das war mit einem Stoff gefüttert und ich bild mir ein, einfach mit der Hand zusammengenäht am Rand mit ganz einfachen Vorstichen fertig.
Bestimmt, ja. Ja, also ich habe jetzt auch schon mal in der Stadtbibliothek geguckt. Die haben ja tatsächlich auch ein Buch, Häkeln lernen mit Kindern. Wo ich dachte, da kann
Ja.
man, also ich glaube vom Top-Verlag oder ich weiß gar nicht. Jedenfalls gibt es das hier in der Stadtbibliothek. Das wollte ich mir auch mal als Anregung ausleihen. Aber ich freue mich natürlich auch über solche Anregungen wie von dir. Und also jeder, der hört, kann natürlich mir auch Anregungen schicken, was gut ist. Was, also, weil das finde ich irgendwie schön. Ich werde eine Woche, also die haben 2 Wochen Herbstferien und in der ersten Woche werde ich diesen Kurs anbieten, quasi für die Kinder, die Lust haben. Und da finde ich schön, wenn am Ende dieses Kurses irgendwie die Kinder mit was
Oh, nett.
fertigen. Ja,
Auch voll
irgendwie, weißt
nett.
du? Ja, fand ich irgendwie so. Genau. Mal gucken. Also häkeln lernen, ihr Lieben. Das,
Häkeln
hey,
lernen.
tschakka. Und auf der Nähliste habe ich ja eigentlich, wollte ich ja noch eine Sommerhose nähen. Ich habe hier gerade geschrieben, ist wohl schon zu spät, aber wenn ich heute an den so also wenn ich heute an den Tag denke, ist es nicht zu spät. Aber wenn es dann doch schon zu spät ist, ich bräuchte meine neue Schlafanzughose wieder. Also ja, so praktischen Kram. Stash ist genug vorhanden, genauso geht mir genauso wie dir. Ich habe lange, lange war ich richtig gut darin, nur projektbezogen zu kaufen, also ausschließlich, wenn ich ein Projekt hatte, mir dann den Stoff zu kaufen und ihn dann auch rasch zu vernähen. Und dann kam Corona und dann die Stoffläden, wo ich immer war, haben um Unterstützung gebeten, bitte vergesst uns nicht, kauft noch. Und dann habe ich ja den einen oder anderen Unterstützungskauf getätigt und das, da hat sich irgendwie mein Stash so erweitert. Und ja, genau. Aber der wird jetzt sukzessive abgebaut. Das Kind will ein eigenes Zimmer haben, das heißt, ja.
Ja, das ist ein Grund. Aber also ganz ehrlich, ich stehe so drauf, dass ich einen Stash habe. Ich mag das so
Ja.
gern, dass, weil es kommen auch hin und wieder so Projekte daher, mit denen hatte ich nicht gerechnet. Und dann brauche ich nicht extra kaufen gehen, weil dann habe ich was
Das
hiervon. Und
stimmt.
oft sind es irgendwelche Secondhand-Stoffe oder etwas, das mir jemand geschenkt hat oder auch aus Nachlässen habe ich jetzt halt leider, das bringt das Alter mit sich, dass so unsere Elterngeneration schon langsam alle nach der Reihe wegsterben. Und da habe ich einfach, und ich schätze, ich mag das so, ich genieße das so in diesen, also wie soll ich sagen, diesen Background zu haben, vielleicht weil ich als Kind immer gedarbt habe und immer kein Material hatte, um kreativ zu sein. So, ja, und deswegen genieße ich das sehr, diesen Stash. Ich will ihn auf keinen Fall aufgeben.
Sehr schön, mein Plädoyer pro Stash quasi.
Ja.
Okay, aber da sind wir ja eigentlich, also unsere, ich finde, die Überleitung gelingt uns heute aber auch wirklich sehr elegant. Da sind wir
Großartig,
ja nämlich auch schon bei Dingen, die vielleicht neu in deinem Stash sind.
ja. Ja, oh ja, leider. Also ich habe mir tatsächlich jetzt, also es ist jetzt wieder Kontrastash, ich habe mir tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben ein Kaufverbot bis Ende des Jahres auferlegt, weil ich einfach gerade wirklich genug Projekte habe, auf die ich total Bock habe und die ich total gern machen mag und wo das Material da ist und wenn ich das jetzt nicht aufarbeite, dann liegt das ewig, das will ich nicht. Das eine, und ich bringe von Reisen so gern immer Dinge mit. Oder sagen wir so, das ist dann der Anlass, wenn ich dann wo bin. Und ich war Ende Juni, na, oder was, Ende Mai, Anfang Juni in der Schweiz eine Woche lang unterwegs. Auch auf so einer textilen Reise. Und da war ich unter anderem bei Zürcher Stalder. Das kennt man, wenn man entweder Wollgroßhändler ist oder Klöppelfaden-Großhändlerin oder webt, weil Zürcher Stalder ist ein Großhändler für Garne. Das Da fahrt man hin, dann ist da erstmal keiner, ja, ein Riesenlager oder so eine große Halle oder so ein großer Raum mit ganz, 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 ganz vielen Regalen, mit unglaublich vielen unterschiedlichen Garnen auf so Konen, wie ich da jetzt eine gerade in der Hand habe. Ihr seht das leider nicht. Da muss man klingeln oder wo anrufen, damit vom Büro im ersten Stock jemand runterkommt und einen bedient. Und dann ist man völlig überfordert und erschlagen von dem, was es da gibt. Aber ich bin ja Gott sei Dank mit einem Plan hingefahren. Ich war bei Zürcher Stalder und habe mir gekauft, das nennt sich Cotolin, also ist eben Baumwolle Leinen, ein sehr dünnes Garn, aus dem ich dieses Sommerjäckchen gerne stricken möchte. Das habe ich in so einem, was ist das? Es ist kein Olivgrün, es ist ein Mittelding zwischen Gras und Olivgrün und ein sehr schönes Dunkelrot. Das war eine Investition, dieses Garn, deswegen muss es jetzt bald verstrickt werden. Auch der Leinenstoff, von dem ich schon gesprochen habe, bei Anita Pavani, wo ich im Juli war, das war auch so eine Investition, aber wenn ich schon mal dort bin, dachte ich, ah, komm, jetzt für dieses eine Sommerkleid, das gönne ich mir. Und dann habe ich noch ein verwaistes Häkelprojekt adoptiert, und zwar von Sabine, die ist eine der Petersilien, ja, vom Blog
Ja.
Petersilie
Ah,
und Co.
ja.
Ja, da gibt es Silvia und Sabine und die dritte im Bunde, die schon länger nichts mehr geschrieben hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt. Silvia ist die Mutter, Sabine ist die Tochter.
Mit Sabine habe ich schon mal ein Podcast-Interview gemacht hier.
Ah, tatsächlich?
Ja.
Schau, ach Gott, ich muss jetzt einfach nachhören, jetzt deinen Podcast hier.
Muss
Wenn
gerade
jetzt wieder
überlegen,
da.
zu welchem Thema. Ich glaube, zum Dirndl nähen, weil sie ja
Das kann
ganz viel
gut sein.
Erfahrung zum Dirndl
Oh
nähen
ja,
war das. Genau,
oh
die
ja.
Dirndl-Folge ist mit Sabine.
Genau. Jetzt, wenn der Herbst kommt und der Winter und ich wieder viel stricke, dann höre ich auch wieder viel Podcasts und werde ich das alles nachhören. Und die Sabine hat was angefangen, das nennt sich Coral Story, also Korallengeschichte. Ein Blanket, wie sagt man jetzt, Blanket, eine Decke.
Ja, Decke
Und
kann
das
man
habe ich
auch
bei
mal
ihr am
einfach so
Blog schon
sagen.
so unglaublich bewundert. Das ist so ein tolles Häkelmuster, das ist unglaublich, das schaut aus, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, also wie so eine Koralle. Es ist irgendwie in zwei Ebenen gehäkelt, unten oben, es schaut ziemlich komplex aus. Und Sabine hat dann irgendwann mal gesagt, das werde ich nicht mehr fertig häkeln, wer adoptiert das? Und ich so, ich hier, ich adoptiere das.
Anna heißt übrigens die andere.
Anna, genau. Nur ich glaube, Anna hat jetzt schon mehrere Jahre lang nichts mehr gepostet. Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich das von der Sabine adoptiert. Die habe ich nämlich auch in der Schweiz besucht im Juni. Und dann hat sie gesagt, anschließend so, ja, sie wird mir das mitbringen. Die ist ja eigentlich aus Oberösterreich und im Sommer, wenn sie da ist, dann bringt sie das mit. Das hat sie. Genau, das ist hier jetzt in einer
Du hast es jetzt
Schachtel.
übernommen,
Ich habe
quasi.
das übernommen,
Aber
genau.
sie hat so motiviert angefangen. Schade, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass sie es abgegeben hat.
Ja,
Naja, manchmal ist das so. Manchmal müssen Dinge auf Reisen gehen.
genau. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich das tue, ob ich das mitnehme auf den Segeltörn. Das wäre ja eigentlich ideal, ja, die
Absolut.
Korallen zu häkeln am Segeltörn. Mal schauen. Aber andererseits ist es heiß und da schwitze ich in den Händen, keine Ahnung. Ja, wie auch immer. Das ist dazugekommen. Und gerade heute war ich im Handarbeitsgeschäft meines Vertrauens und habe ein bisschen Stramin gekauft, tatsächlich, von dem ich zuletzt, glaube ich, in der Volksschule was gehabt habe, weil ich ein Stickprojekt machen möchte aus einem uralten Handarbeitsheft aus den 1980er Jahren. Die Technik heißt Bargello und ist so, das kann man sich jetzt, glaube ich, schwer vorstellen. Warte mal, habe ich das hier irgendwo rumliegen? Bargello ist so eine Art, so ein flächiges Sticken, bei dem so grafische Muster rauskommen.
Okay, sieht dann aus wie, also das Muster, was du mir jetzt zeigst, sieht aus wie, was ich, ja, so grafisch tatsächlich. Wie
Man kann es
Schlange.
schwer beschreiben,
Wie
es ist so
Schuppen
schattiert.
eigentlich, wie Schuppen, genau, so ein
Ja, ein
bisschen.
bisschen wie Schuppen oder da
Ja.
unten ist noch ein anderes, das sind wie so Berge da. Das sind also wie so Zackenberge.
Ja, stimmt.
Wie macht man denn das? Da kann sich jetzt keiner was vorstellen. Vielleicht muss ich einfach
Ist
noch einen
halt, wie es
Link
ist.
reintun oder so.
Vielleicht
Oder
schickst du mir ein
Bargello.
Foto und dann kann ich es auf dem Blog veröffentlichen, wenn du mir
Ja, zum Beispiel.
die Seite
Also,
von der Zeitschrift vielleicht abfotografierst und mir das schickst, dann kann ich es
ja,
auf
genau.
dem.
Das Lustige ist nämlich, dass ich gerade letztens auf Instagram auf jemand gestoßen bin, die jetzt so Bargello-Stickkits tatsächlich ganz aktuell, die das neue grafisch interpretiert in ganz
Wow.
bunten, knalligen, modernen Farben und so. Und dann dachte ich, hey, komm, da war doch was, da wollte ich schon ganz lange mal. Und daraus werde ich einfach so einen Flecken so ein Flecksticken und ich habe so zwei Taschen mit Wechselklappen. Und da sticke ich mir eine Klappe für die Wechselklappe für die Tasche. Mhm. Auch so ein unsinniges Projekt braucht kein Mensch. Aber es macht nichts, es macht einfach Spaß. Und solche Projekte habe ich total gerne zwischendurch, die nicht nützlich, nicht reparieren, nicht Kleidung nähen, sondern einfach nur Spaß.
Aber du hast ja eine Idee, was es dann für eine Funktion hat. Und so Wechselklappentaschen haben ja auch einen nachhaltigen Aspekt, dass man nicht 10 Taschen zu Hause liegen hat, sondern eine, die sich verwandelt einfach immer mal wieder.
Und die ich nicht aus- und umräumen muss,
weil ganz genau
die Sachen immer drinnen bleiben.
Ja. Ja.
Genau.
Das ja, sind spannend.
Meine Neuzugänge.
Spannend, spannend, spannend. Genau. Bei mir gibt es auch, mir ist gerade noch einer eingefallen, den ich, sonst den kann ich ja nicht verheimlichen. der ist aber noch nicht da, das ist nur gekauft. Aber ich habe tatsächlich einen Neuzugang. Ich hatte ja vorhin von Reparaturen gesprochen und darunter war unter anderem meine Winterjacke, die pünktlich zum Frühjahr hat der Reißverschluss seinen Geist aufgegeben und seitdem lag sie hier zum Reparieren. Und ich hatte keinen passenden Reißverschluss, habe also einen passenden gekauft und den jetzt auch eingenäht. Und ich nehme ja an so einer Challenge dieses Jahr teil, die heißt Last Sew Standing. Das heißt, also das ist so eine Stash Kills Challenge, das heißt, man kauft nicht, also der Ausgangspunkt war, man kauft gar nichts Neues, sondern versucht alle Projekte dieses Jahr rein aus den Dingen, die man hat, zu generieren. Ich fand die Idee so genial und ich musste so lachen, weil wir letztes Jahr zu so einem Ritterfestival hier in der Nähe von Göttingen waren und da gibt's Last Man Standing als Turnier quasi.
Als Turnier,
und das ist ziemlich brutal. Die prügeln sich da so lange, bis nur noch einer tatsächlich steht. Und meine Kinder fanden das total faszinierend, dass die da so aufeinander losgehen.
Ich wollte gerade fragen.
Mhm. Die fanden das eher faszinierend. Ich dachte so, holla, die Waldfee, aber gut. Genau, und deswegen, da nehme ich ja seit Februar teil. Und es gibt zwei verschiedene Gewichtsklassen. Und bisher konnte ich in der Schwergewichtsklasse mithalten und habe tatsächlich nichts Neues fürs Nähen geholt. Ich konnte ja immer ein bisschen auf die Wolle ausweichen und auf Stricken, das zählte dort nicht mit rein und dann ging es so ein bisschen. Und jetzt dieser Reißverschluss ist aber tatsächlich laut Regeln so, dass man eine Gewichtsklasse, man steht noch, aber man geht eine Gewichtsklasse weiter nach unten. Und ich bin jetzt beim Leichtgewicht dadurch und als mir klar war, dass das passieren wird, habe ich gedacht, okay, dann kann ich mir jetzt auch meinen Adventskalender kaufen. Und ich habe mir einen kleinen Label-Adventskalender dieses Jahr gekauft und ich wollte gerade nochmal nachgucken, von welcher Firma. Und ich habe, ich finde die E-Mail gerade nicht, also ich verlinke das in den Shownotes, von welcher Firma das ist.
Ich glaube aber auch, dass ich den gerade jetzt dieser Tage, vor 2-3 Tagen kam da so ein Label-Adventskalender.
Ja, aber auch von der typischen Firma, ich komme gerade einfach nicht.
Snapply?
Nee, nicht Snapply. Ach, ich verlinke es euch in den Shownotes gelobe Besserung, der ist mir nämlich gerade wieder eingefallen. Und auch solche, also dieser ganze Kleinkram zum Nähen fällt sowieso in diese leichte Gewichtskategorie und so halte ich es vielleicht doch bis Ende des Jahres noch aus. Mal abgesehen davon, dass der erst im November sowieso geliefert wird und ja dann erst ab Dezember gilt. Und dann ist die Challenge sowieso schon fast geschafft, also dann ist es auch egal. Und ich muss ja auch nicht die Letzte sein, die stehen bleibt, darum geht es ja gar nicht. Zu was diese Challenge ja anregt, ist der so nochmal ein bewusster Umgang mit dem Stash, nicht einfach blind was kaufen, sondern wirklich erstmal gucken, habe ich das vielleicht noch, kann ich das mit den Materialien, die ich habe, noch umsetzen und das ist schon schön, ein schönes Projekt.
Das finde ich jetzt fast gemein, dass ein Reißverschluss, den du für Reparatur brauchst, das auch. Weil Reparatur würde ja für mich nicht heißen, dass du jetzt was Neues kaufst, um was Neues zu haben, sondern dass du ja was Altes reparierst und das wird, da kann man die Regeln schon ein bisschen biegen, oder?
Ja, vielleicht. Aber wie gesagt, es ist ja eh zum Spaß. Und ja, vielleicht würde auch die Veranstalterin sagen, das zählt gar nicht und ich lege die Regel zu streng aus, aber ich habe mir echt nochmal alles durchgelesen und da stand leider keine. Also stand jetzt nicht, wenn du es für Reparaturen benutzt, ist es eine Ausnahme oder so. Und deswegen, aber es ist ja nicht schlimm. Also es ist ja,
okay,
es passiert ja nichts quasi.
Ja. Also, ja, genau.
Es ist ja wirklich nur für mich. Und genau, und ich war jetzt eigentlich ganz stolz, dass ich den Reißverschluss vor allem so schnell eingenäht habe, nachdem er da war. Und der jetzt meine Jacke wieder, also das hat mich vor allem stolz gemacht. Und die Jacke jetzt auch wieder funktional da ist. Und wenn dann hier doch der Wintereinbruch kommt oder der Herbst, dann habe ich wieder eine Jacke. Genau.
Ja, super.
Genau. In dem Zusammenhang habe ich gleich auch noch die Winterjacke von dem Kind repariert. Da hatte ich noch einen Reißverschluss, der zwar farblich überhaupt null gepasst hat, aber dem Kind hat es genauso gefallen und dachte, jo, mir muss es ja nie gefallen, das Kind muss es ja anziehen. Und genau, da habe ich in die zart-alt-rosa Jacke jetzt so einen richtig knallig pinken Reißverschluss eingenäht.
Cool.
Der knallt jetzt und meine Tochter ist happy. So, das waren meine beiden Sünden. Aber richtig, also ich freue mich eigentlich auf den Adventskalender. Da freue ich mich jetzt eigentlich drauf, dass ich mir einen gegönnt habe dieses Jahr. Genau, ich muss aber dazu sagen, ich habe auch einen ganz tollen Mann. Wir befüllen uns jedes Jahr einen Adventskalender abwechselnd, also jeder 12 Türchen für den anderen. Und mein Mann hat mir schon ganz oft ganz tolle Sachen fürs Nähen und Stricken da reingemacht. Also das ist echt irre. Da hat er echt ein Händchen. Also tolle Knöpfe oder eine kleine Schere oder also richtig süße Sachen. Von daher, wäre es gar nicht, also vielleicht wäre es gar nicht nötig gewesen, weil mein Mann sowieso schon die Idee hat, aber gut. Wir kommen, Mensch, und wir haben ja schon gesagt, wir reden ohne Ende. Ja, es steht schon 1:20 hier auf dem, genau. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Hauptthema und wir haben ja schon die ganze Zeit gesagt, heute dreht sich im Monatsthema alles um das Textilportal. Genau, und von daher ist natürlich die allererste Frage, die sich da aufdrängt, wie kam es überhaupt zum Textilportal?
Es kam zum Textilportal, weil ich diesen Handarbeitsblog habe seit beinahe 10 Jahren, ja, madewithblümchen.at, und weil ich da halt alles Mögliche mache und inzwischen, also ich bin jetzt keine berühmte Bloggerin oder so, aber ich glaube, ich bin in dieser, bin schon recht bekannt oder zumindest, ich habe halt so eine Leserschaft, die es auch immer noch gibt und so, genau. Und ich kriege halt tatsächlich Anfragen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, immer wieder von Personen, die nicht die über mich Seite gelesen haben, wo steht, ich stricke nicht für andere, das ist ein Hobbyblog. Und dann kriege ich halt Anfragen, so à la, Sie stricken doch Socken, mein Mann hätte in 2 Wochen Geburtstag, könnten Sie nicht hier in Größe 45 und so. Und ich, nein, ich stricke nicht für andere. Oder, also einer der meistgelesenen und meist aufgerufenen Blogposts auf dem Blümchenblog ist Bibi und Tina. Da habe ich Faschingskostüme genäht für meine Tochter und ihre Freundin damals, die halt als Bibi und Tina. Und wir haben eine entzückende Fotostrecke gemacht mit den beiden im Park. Es war so ein Spaß mit den beiden. Und wenn man halt sucht nach Faschingskostüm Bibi Tina, dann kommt das Foto. Ja? Also kriege ich Anfragen, könnten Sie nicht hier für unsere Karnevalsgruppe in Köln, wir bräuchten 12 Kostüme. Und ich so, nein, ich nähe nicht für andere. Und irgendwann ist mir das dann zu blöd geworden. Und nachdem ich halt auch eben die letzten, jetzt muss ich nachdenken, ich glaube seit 8 Jahren selbstständig bin als IT-Dienstleisterin, habe ich mir dann gedacht, hey, jetzt komm, irgendwie, ich möchte diese Leute gern weiterverweisen. Ja? Ich möchte sie gern weiterverweisen an Gewerbetreibende, die in ihrer Gegend dort leben und an die, wo ich sage, hey, ich mache das nicht, aber komm, geh doch zum Wollgeschäft XY, die stricken auch für andere. Oder geh doch zur Näherin sowieso, die macht das für dich. Und das war halt einfach nicht zu finden. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich starte jetzt einfach mal so eine Plattform. Also quasi im Grunde ist es eine Adressensammlung, eine Datenbank, eine Suchmaschine auch bis zum gewissen Grad. Damit ich einfach sagen kann, ich mache das nicht, aber schau nach am Textilportal. So. Das war die Ursprungsidee und dann habe ich das halt, also halt eine Webseite aufgesetzt und mir halt überlegt, wie ich das am besten auch aufziehe und verschlagworte, vor allem, sodass man eine Frage stellen kann. Also zum Beispiel, wo kann ich Wolle von Sandnes kaufen? Oder wo kann ich Stoff aus Leinen kaufen? Ja, also das quasi die Konsumentin oder die Käuferin hingehen kann und sagen, okay, boah, ich bin hier gerade in meinem Urlaubsort und ich bräuchte ganz dringend ein Nähgarn, wo kriege ich denn ein Nähgarn? Und keiner in der Umgebung weiß das, dann schaue ich aufs Textilportal und gebe einfach auf der Suchmaske so, wo kann ich Nähgarn kaufen? Such das aus. Also, sodass es möglichst einfach wird, was zu finden. Und das war die Grundidee und jetzt gibt es natürlich hunderte, also Gott sei Dank immer noch hunderte Handarbeitsgeschäften im ganzen deutschsprachigen Raum. Und es ist eine Riesenaufgabe, die alle da mal reinzupflegen. Das wäre aber mein Ziel, dass man irgendwann einfach sagen kann, hey, wisst ihr, wo ich Stickgarn von DMC krieg? Und dann schaut man nach, am Textilportal. Das ist jetzt immer meine Antwort darauf. So, also so ist es zum Textilportal gekommen. Und mit dem Ziel aber auch zu sagen, hey, und vielleicht gibt es ja sogar regional produzierte Garne. Stoffe ist gerade noch ganz schwierig, aber zumindest Garne, ja. Der Alpaka-Hof sowieso und die Schäferei sowieso, die auch regionale Garne haben. Und da gibt es jetzt eine eigene Seite, wo man nachschauen kann, eben regional gewachsen oder lokal gewachsen. Wo kriege ich eben Garne, die oder Zutaten, die regional bei mir sind. Und dann hat sich das erweitert, ja, weil es gibt ja zum Beispiel Wollgeschäfte, wo man jetzt nicht nur Wolle kaufen kann, sondern die eben auch für dich stricken. Wenn du zum Beispiel am liebsten Taschen nähst, aber keine Socken stricken kannst, wer strickt dann Socken für dich?
Ja, absolut.
Oder wo kann oder die Kurse geben, ja, also wo kann ich es lernen? Und das sind so die drei großen Bereiche. Und genau, und eine Plattform, also das Textilportal ist eine Plattform, wo quasi Gewerbetreibende und Hobby-Handarbeiterinnen, sage ich jetzt mal, zusammenkommen. Das heißt, es spricht auch immer diese beiden Seiten an. Genau, und bei den Gewerbetreibenden ist es halt so, dass ganz viel auf Mundpropaganda läuft oft. Ja? Die Jungmami, die entzückende Pumphöschen näht und irgendwie so oder so Mützchen-Höschen-Kombinationen, die nur auf Facebook oder Instagram oder irgendwo unterwegs ist, aber man findet sie nicht, weil sie hat keine Webseite, sie ist nicht SEO-optimiert, ich weiß nicht was. Ja. Oder halt auch ältere, zum Teil Schneidereien oder Änderungsschneidereien, die haben überhaupt keine Webseite, die sind nicht vertreten, die findet man nicht, weil sie einfach nicht sichtbar sind im Netz. Und die möchte ich vor den Vorhang holen. Ich möchte gerne, dass genau diese regionalen Gewerbetreibenden, die textilen Gewerbetreibenden gefunden werden. Sodass ich vielleicht auf die Idee komme, oder ich kann zwar nicht stricken, oder ich kann zwar stricken, aber ich hätte so gern so eine Tasche nach diesen meinen Vorstellungen. Ja? Ich habe da eine genaue Vorstellung, wie das sein soll. Wer kann man das machen? Um damit einfach, weil vielleicht lebe in München, dann muss ich nicht über, ich sage jetzt mal Etsy, irgendwas aus Hamburg bestellen. Vielleicht gibt es bei mir um die Ecke jemand, der das kann, aber ich habe es gar nicht gewusst und am Textilportal soll ich diese Leute finden oder möchte ich halt, dass man diese Leute findet und die regionale Wirtschaft wirklich fördern kann bei sich, da wo man wohnt, jeweils in Deutschland, Österreich, Schweiz.
Ja, das heißt, du sprichst zwei Zielgruppen an. Die eine Zielgruppe sind Gewerbetreibende oder auch Kleingewerbetreibende, also wirklich Frauen, Männer, die gar nicht im großen Stil, aber eben solche Dienstleistungen anbieten, wie Nähen, Stricken, Häkeln, was auch immer, oder Kurse anbieten, hattest du ja gesagt, oder eben auch Läden, die schon etwas größere Gewerbetreibende ja dann sind, die zum Beispiel Kurse anbieten. Ich kenne das auch, dass bei uns zum Beispiel aus meiner Heimatstadt in Radebeul die verkaufen auch die Modelle, die sie für Schaufenster zum Beispiel stricken, verkaufen sie auch im Laden. Also das wird dann abverkauft. Und das heißt, die können sich bei dir eintragen, also können sich beim Textilportal melden, eintragen und sagen, hier bin ich und können ihre Kontaktdaten dort lassen. Und dann haben wir quasi die zweite Zielgruppe, die das Textilportal dann vorrangig als Suchmaschine wahrscheinlich nutzt, um genau solche Dienstleistungen zu suchen. Ja,
genau.
Ja, spannend.
Genau. Ja, und das Wichtige ist, der Grundeintrag ist kostenlos. Es sagen immer Leute, hey, wie kannst du denn das machen? Du musst doch da was verlängern. Und ich möchte aber, ich möchte diese Hürde abbauen. Ja, der Grundeintrag ist kostenlos und wird kostenlos bleiben. Das heißt, man kann sich als Gewerbetreibender eintragen. Es gibt da so einen großen Button, da steht hier kostenlos eintragen und das ist auch so. Und das ganz Wichtige im Hintergrund ist aber, dass ich eine ganz lange Liste von Schlagworten habe oder eigentlich viele lange Listen von Schlagworten, wo eben zum Beispiel verschiedene Wollmarken dann drinnen sind, wo man nachschauen kann, wer hat denn Rosy Green Wool oder Life in the Long Grass oder Sandness oder Ito oder was auch immer, ja, und auch für Patchwork. Also es ist tatsächlich, manchmal denke ich immer, boah, ist es nicht zu umfassend, aber es soll ja genau für die Leute sein, die sagen, oh, jetzt bin ich da gerade unterwegs oder vielleicht auch, ich bin umgezogen und wo kriege ich jetzt, oh, und ich bräuchte noch ein Knäuel von XY, ja, wo kriege ich denn das? Wer hat diese Marke? Ja. Aus meiner Region, ja. Man, klar kann ich das auch im Internet bestellen, dann ist aber halt, ist nicht so regional. Und dieses Regionale ist mir was ganz, ist ein ganz wichtiger Bestandteil vom Textilportal.
Also wenn man so möchte, eine Google-Suchmaschine für Handarbeiter.
Oh ja, voll. Ja, und die halt auch, wo man dann genauer beschlagwortet ist, als man das vielleicht auf seiner eigenen Webseite auch tun würde.
Ja.
Also wenn man das nutzt, wie gesagt, ich lade alle ein. Und wir haben halt, wir, sage ich jetzt deswegen, wir haben eine lange, lange Liste schon von Firmen, die wir gerne eintragen möchten, weil ich jetzt seit kurzem eine erste und ehrenamtliche Mitarbeiterin habe, die Bärbel. Die ist letztes Jahr in Pension gegangen, ist eine passionierte Spinnerin und Strickerin und hat es irgendwie mitbekommen. Ich mache am Textilportal jedes Jahr einen Online-Adventskalender mit so 24 Türchen zu verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen. Und die Bärbel hat dann mal gehört oder gelesen, dass ich geschrieben habe, ja, ich mache das alles allein hier im Textilportal. Und sie so, wie, du machst das alles allein? Und ich so, ja, ich mache das alles allein. Und sie, mir ist so langweilig, ich bin in Pension, darf ich dich unterstützen? Und das ist super, ja, weil ich das auch total gern miteinander mache und nicht so ganz allein vor mich hin wurschtel. Von daher habe ich jetzt die Bärbel, die ganz fleißig Betriebe einträgt. Wir erreichen jetzt bald die 400 Betriebe am Textilportal. Und ich habe auch im Podcast eine ganz feine Partnerin, die Konstanze Derham, die du ja auch kennst, weil sie schon da zu Besuch war. Von dem Berliner Verlag hat Texte und Textilien. Das ist eine ganz liebe alte Bloggerfreundin von mir, wo wir auch schon einige sehr schöne. Genau, und dann denke ich halt, und dann sind die Leute am Textilportal und schauen sich da die Betriebe an. Ich habe auch einen Veranstaltungskalender, wo hauptsächlich Wollmärkte und textile Ausstellungen derzeit gelistet sind, wo man aber genauso gut, wenn man das möchte, sein regelmäßiges Stricktreffen eintragen kann. Ja, wollte ich jetzt auch mal gesagt haben. Wenn es heißt, oh, wo kann ich denn stricken, wo gibt es denn Strickgruppen, die könnten sich grundsätzlich eintragen. Ja, das geht dann wöchentlich raus mit dem Newsletter. Und genau, also je mehr Betriebe wir da haben und je genauer die beschlagwortet sind, desto interessanter wird es auch, dahin zu gehen und nachzuschauen, wen gibt es denn in meiner Umgebung. Von daher würde ich mich echt freuen, wenn das jetzt Leute hören und sagen oder mal nachschauen, ist denn mein Lieblingsstrickladen schon eingetragen? Und wenn nicht, dass dann denen einfach sagt und sagt, hier kommt's, da ist eine Möglichkeit, wie ihr sichtbarer werdet.
Ja, und ich denke da an so manche, die auch hier schon zu Gast waren, also von Stoffläden, also die Kathleen zum Beispiel. Hallo Kathleen, falls du zuhörst heute. Ja, die näht nämlich auch auf Auftrag. Und die Leute gehen in ihren Laden, suchen sich den Stoff dort raus, quasi vor Ort, können befühlen und dann näht Kathleen was daraus. Also man kann in diesen Stoffladen gehen, also natürlich, um sich Stoff zu kaufen, aber wenn man keinen Stoff hat, also nicht nähen kann, dann kann man dorthin gehen und sich mit ihr zusammen in den Stoffregalen das Passende fürs Projekt aussuchen. Ne? Und es gibt ja auch so viele, die ja auch zum Beispiel Schultüten jetzt nähen. Also jetzt ist ja gerade wieder große Sommerferien, Schulanfangsgeschichten, ne? So viele Frauen, die das machen und anbieten anderen Müttern, die gerne auch mal eine genähte Schultüte für ihr Kind haben wollen und es aber selber nicht nähen können. Das sind ganz tolle Sachen. Genau. Ja.
Das ist auch eine nette Idee, weil man die ja dann diese genähten Schultüten ausstopfen kann und als Kissen weiterverwenden kann.
Ganz genau. Und meistens verkaufen die ja auch das Inlet gleich mit, also das Kissenfüllung gleich mit. Genau, ich war bei meiner zu faul. Ich habe die einfach so gestopft und zugebunden. Ich habe nicht so ein tolles Inlay. Vielleicht bestelle ich mir tatsächlich mal eins bei einer Kollegin. Ich habe keine Lust, das Inlay zu machen. Genau. Ja, genau. Das heißt, so ist es zum Textilportal gekommen. Und aus dem Textilportal ist der Textilportal-Podcast entstanden, quasi.
Oh ja.
Das heißt, wenn man Podcast-Freund ist, dann kann man auch dich hören, also ein hörbarer Blog. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, so, und jetzt noch Podcast auf die Ohren?
Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, ich habe schon die letzten 5 oder 6 Jahre darauf gewartet, dass ein Thema kommt, wo ich endlich mal quatschen kann und nicht schreiben muss. Ich habe zwar, wie gesagt, diesen Handarbeitsblog, den ich auch total gern geschrieben habe. Derzeit ist er eben gerade ein bisschen stiefmütterlich vernachlässigt, obwohl ich ganz viele Themen hätte, die ich verblocken könnte. aber mir fehlt gerade die Zeit oder ich nehme sie mich nicht dafür. Und weil ich an und für sich lieber rede als schreibe. Genau, ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war. Irgendwie war halt in dieser Solopreneur-Bubble, in der ich da bin, war immer wieder, ja, und Podcast ist so toll und Podcast ist so bla und so. Und genau, und ich glaube, es war dann, als ich selber angefangen habe, Hörbücher und Podcasts zu hören beim Handarbeiten, dass ich dann irgendwie gedacht habe, hey, aber das wäre doch eine Idee. Und ich hatte auch, glaube ich, von Anfang an die Idee, das auch gemeinsam mit Constanze zu machen. Genau, und im Podcast geht es halt um vor allem um textile Nachhaltigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben mit angefangen, da geht es um Fasern. Fasern, die früher mal in Europa angebaut wurden und jetzt nicht mehr angebaut werden oder nicht mehr verwendet werden. Und also vielleicht, na, da muss ich noch einen Schritt zurückgehen. Diese Idee zum Textilportal oder zu dieser Regionalität ist mir nämlich gekommen, als ich eines Samstags bei unserem Bauernmarkt war. Ich wohne, wie gesagt, in Graz. Das ist mit 300.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Österreichs und trotzdem halt recht gemütlich, würde ich mal sagen. Und hier so 300 Meter entfernt sind wir am Samstag am Bauernmarkt. Da kauft man Milch und Gemüse, teilweise ein bisschen Fleisch und so. Und irgendwie stand ich dann auf diesem Markt und habe mir gedacht, wann haben eigentlich unsere Bauern aufgehört, die Zutaten für unsere Kleidung zu produzieren? Nämlich Wolle und Leinen vorwiegend und auch Hanf. Und wie genial wäre das, wenn ich hier am Bauernmarkt auch die Zutaten für meine Kleidung kaufen könnte? Und daraus ist dieser Nachhaltigkeitsaspekt auch gekommen. Also ich muss dazu sagen, dass ich früher in meinem früheren Leben, als ich noch als Wissenschaftlerin gearbeitet habe, auch immer bei NGOs eingestellt war, die so im Bereich Klimaschutz, Umwelt, Bürgerbeteiligung, Entwicklungszusammenarbeit, so in diesem Konglomerat da. Also ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke, den habe ich schon ganz lange, trage ich den mit mir auch beruflich mit. Und aus dem ist es dann entstanden, dass ich mir gedacht habe, wann hat das wirklich aufgehört mit dem Leinen bei uns? Ja? Wie ist das gekommen, dass Baumwolle so dominant geworden ist in unserer Bekleidung und halt dann später so ab den, ich sage jetzt mal 1930er Jahren dann zunehmend erdölbasierte Fasern? Wie hat sich das entwickelt? Weil ich halt auch diesen sozialwissenschaftlichen Hintergrund habe als Ethnologin. Habe ich das gesagt am Anfang, dass ich Ethnologie studiert habe? Mhm. Ja, okay. Also ich habe diesen sozialwissenschaftlichen Hintergrund und dann das hat mich dann interessieren angefangen. Und mit Constanze habe ich halt die Sparing-Partnerin, sage ich jetzt mal, die da auch sich gern drauf einlässt und danach forscht und da recherchiert. Und genau, und diese Neugierde, dem auf den Grund zu gehen, das haben wir uns halt dann gedacht, das wäre irgendwie toll, das zu vermitteln und am liebsten erzähle ich das halt, das als einen ausgefeilten Artikel darüber zu schreiben.
Mhm. Ja. Ja. Und inzwischen gibt es ja neben diesen konstanten Folgen, wo es so um textile Geschichte geht, würde ich jetzt mal sagen, gibt es ja auch bei dir, also du sagst es in deinem Intro so schön, ein bunter Blumenstrauß. Und genauso erlebe ich das Textilportal auch als bunter Blumenstrauß mit verschiedensten Gästen rund um das Thema textile Handarbeiten. Hast du eine Lieblingsfolge oder einen Lieblingsgast? Hat man das? Ich frage mich das immer, also ich frage mich das auch manchmal selber als Podcasterin, aber hast du das, dass du sagst, das war eine besondere Folge oder ein Highlight für dich?
Ja, so wie man immer sagt, hat alle seine Kinder gleich lieb. ich meine, es gab einfach wirklich so viele spannende Menschen im letzten Jahr und es ist auch immer eine gewisse Überwindung für mich, dann jemand anzuschreiben.
Ja, ja, absolut, ganz, kann ich nur bestätigen.
Ja, so war mich da jetzt aufzudrängen und so bla bla. Aber ich gleichzeitig den Podcast gibt es jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren und ich freue mich extrem, wenn ich irgendwo lese, auch in so einem Nähforum, so welche Podcasts hört sie und dann ist immer der Textilportal-Podcast dabei und ist, oh, juhu! Genau, oder also eine sehr schöne Folge war zum Beispiel mit Jens Dreyer, das ist ein Brennnessel-Experte, der hat seine Magisterarbeit und seine Doktorarbeit geschrieben über Fasernesseln. Das war super, super, super spannend mit dem. So, ja, das war eine sehr schöne Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann halt Anita Pawani. Also ich schwanke immer so ein bisschen von zwischen jetzt Werbung für ein ganz normales Stoffgeschäft, also ganz normales Stoffgeschäft, für ein Stoffgeschäft zu machen. Ja, und Anita ist auch eine Frau, die ist eine beinharte Businessfrau, ja? Die kalkuliert auch beinhart ihre Sachen durch und die hat jetzt, also die Webseite heißt naturstoff.de. Sie hat Ende der 70er angefangen und hat jetzt nicht nur Naturstoffe da drinnen, aber zu einem großen Teil und lässt auch immer wieder selber produzieren und selber mit Pflanzenfarben färben und ist so eine unglaublich witzige, eloquente Person. Also ich bin so ein Fan von Anita Pawani. Und das ist wirklich auch eine, das war auch so eine überraschende Folge, weil da Sachen plötzlich hervorgekommen sind, mit denen
Absolut.
ich gar nicht gerechnet
Wahnsinn.
habe.
Die war mega, die Folge. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, also, das war so spannend, weil sie so viel preisgegeben hat von sich und ihrer Person. Ne? Also auch von ihrer Persönlichkeit, ne? Dass sie total, sie hat ja von sich auch so preisgegeben, dass sie eigentlich früher so total blauäugig da losgegangen ist, um irgendwie
Ja.
Stoffe aus Laien zu kaufen und so. Und
Ja.
quasi aus dieser Flower Power Zeit, sage ich jetzt mal, und aus dieser
Ja, total.
Nachhaltigkeit eine Grande Dame geworden ist. Und das, finde ich, wird auch in dem Podcast-Interview so deutlich, wie so diese, auch ihr persönlicher Wandel, so auch wenn sie das nur so zwischen den Zeilen erzählt, weil sie ja die Geschichte ihres Labels erzählt, was ja total verwoben ist mit der Geschichte ihrer Person, ne? Und also es war eine Mega-Folge auf jeden Fall. Also die rangiert bei mir auch ganz oben bei den Lieblingsfolgen, die man irgendwie als Hörer auch hat, ne? Wo man sagt, das war irgendwie, ja. Und weißt du, was ich auch total schön fand? Deine Weihnachtsfolgen zum Thema Handarbeiten in Märchen.
Ah,
Die
danke.
war richtig schön. Also das war so, ach, das war richtig,
Ach,
das war
schön.
heimelig, würde man hier sagen. So erwärmend quasi. Genau.
Ja, die hat auch viel Spaß gemacht, vor allem auch, weil ich diese Musik da, die ich so gern mag, diese Weihnachtsmusik, diese etwas schräge von einer österreichischen Band, die bekannte Weihnachtsmusik nehmen und die dann so verfälschen oder
Ja,
verändern auf jamaikanisch oder
ja.
afrikanische Rhythmen oder so serbische Dunthumta. Also es war lustig, ja.
Ja.
Schön.
Ja, also wir haben quasi also dieses Projekt Textilportal ist nicht nur eine Website, sondern inzwischen auch ein Podcast. Und was, wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaust, was ist so deine Vision mit diesem? Mit diesem Projekt. Ist es jetzt gut so? Soll es so bleiben? Soll es noch wachsen? Was ist da so dein Gedankengang?
Es ist total spannend, dass du ausgerechnet jetzt diese Frage stellst. Weil ich hab immer gesagt, das Textilportal soll groß werden. Also, ich habe immer gesagt, dass ich möchte das gerne mal, also in ein paar Jahren kann ich mir vorstellen, dass das nicht nur in Anführungszeichen Deutschland, Österreich, Schweiz, den deutschsprachigen Raum, damit fange ich jetzt mal an, weil ich die Webseite einfach nur auf einer Sprache haben wollte am Anfang. Aber ich kann mir vorstellen, dass das mal nach Frankreich expandiert, also Europa abdeckt, alle möglichen Länder oder einfach groß wird, ja? Dass einfach das die Referenz wird, wenn man nach regionalen Textilgeschichten sucht, dass man aufs Textilportal geht. Ich habe allerdings die letzten Jahre so in meiner Solopreneur-Bubble ein bisschen verbracht, ja? So, weil das so nett ist, so Einzelunternehmer, das ist einfach und da brauche ich nicht viel investieren und dann, ja, das soll doch langsam wachsen und so. Und gerade jetzt befinde ich mich in einem ziemlichen Umbruch, so gedanklich, weil ich mir zum ersten Mal, also das war ausgelöst durch einen Newsletter einer Bekannten, die geschrieben hat, ja, dieses Einzelunternehmer-Dasein, das ist ganz, ganz schön und vor allem Frauen machen das ja gerne, weil es ist eben einfach, aber eigentlich hält es uns auch klein. Und ich war so, bäm! Oh mein Gott, du hast
Aber
mich
sie
so
hat nicht
getroffen.
ganz Unrecht, ja.
Sie hat sowas von recht, ja. Natürlich bleibe ich klein, wenn ich so klein und so. Und Einzelunternehmerin heißt halt auch, dass ich wirklich alles selber mache, vom Programmieren übers Eintragen. Gut, die Bärbel hilft mir jetzt. Oder macht das zu einem großen Teil eigentlich nicht hilft, sondern macht das selbstständig. und Social Media und Werbung und ich weiß nicht, und Podcast und bla, ja. Und es ist so viel, dass eigentlich auch gut mehrere Menschen das miteinander arbeiten könnten. Das heißt, der Plan ist jetzt tatsächlich, dass ich jetzt wirklich wieder mal einen Businessplan schreibe und wirklich schaue, dass es größer wird in den nächsten 2, 3 Jahren, dass das einfach bekannter wird und mehr Leute da mitarbeiten können und auch Geld reinkommt und es soll einfach groß und bekannt werden. Das ist mein Plan für die nächsten 2, 3 Jahre.
Schön. Also ich finde es ja immer schön, wenn man auch eine Vision hat, so ein bisschen, ne? Wenn das nicht so, ja.
Ja,
also weißt du, ich das mag das alles eigentlich total, wenn das so ist quasi. Genau.
Ja, das ist auch alles ganz furchtbar spannend, weil halt das auch meine, wie soll ich sagen, meine Reise ist von als Sozialwissenschaftlerin und in NGOs, ja, immer prekär gearbeitet, immer wenig Geld, auch anfangs alleinerziehend und mit 1000 Euro im Monat über die Runden kommen und ja. So. Und das in den letzten 10 Jahren, ich da einfach ganz viel dazugelernt habe, was, also einerseits diese Ausbildung noch zusätzlich gemacht habe, eben Wirtschaftsinformatik studiert, um diese technische Seite zu lernen. Und Wirtschaftsinformatik heißt auch, dass ich dann eine wirtschaftliche Ausbildung bis zu einem gewissen Grad da auch mit reingekriegt habe und wie ist man Unternehmer und wie wird man, boah, und jetzt, ich weiß nicht, jetzt kommt es ein bisschen zur, nicht zur Blüte, sondern die Blüte ist vorbei und jetzt fängt das schon langsam an, Früchte zu tragen und hat einfach auch eine Zeit lang gedauert, bis sich das in mir so gefestigt hat und gesetzt hat, dass ich gesagt habe, okay, ich bin Unternehmerin. Und das ist auch okay so. Und ich arbeite einfach unglaublich gern mit Leuten zusammen. Ich bin unglaublich ungern Einzelunternehmerin. Ich möchte gern mit mehreren Leuten an dem arbeiten, in einem Team. Und da kommt jetzt noch dazu, dass ich jetzt gerade auch ein Team habe, nämlich, und das hat sich wieder aus dem Textilportal entwickelt und aus dieser Beschäftigung mit regionaler Wolle. Das möchte ich nur kurz erzählen, weil wir letztes Jahr im November habe ich eine Veranstaltung organisiert in der Steiermark. Da ging es darum, Gewerbetreibende, die mit regionaler Wolle arbeiten, zusammenzubringen. Und zwar einfach größere Firmen, also so Wäscherei, Spinnerei, Weberei, Strickerei, bis hin zur tatsächlich Näherei, Textilproduktion im größeren Maßstab. Und das war eine ganz tolle Gruppe, ein ganz toller Tagesworkshop, an dessen Ende dann das gemeinsame Commitment stand, okay, dann machen wir jetzt was gemeinsam. Okay, wir produzieren jetzt einfach mal ein Kleidungsstück aus regionaler Wolle. Und das Projekt heißt Outwool, also AUT für Autrisch, also AUTwool.com. Und wir produzieren bis November dieses Jahres eine Weste, eine ärmellose Weste aus Wolle vom Tiroler Bergschaf, die zu 100% in Österreich gewachsen und verarbeitet ist und verarbeitet wurde oder wird. Ja. Okay. Und das ist gerade so ein textiles Abenteuer, weil ich heute vor einem Jahr noch nicht gewusst habe, dass ich eben jetzt da sitze und Teil eines ganz tollen Projektteams bin, wo wir jetzt als Pilotprojekt diese Weste produzieren. Aus heiterem Himmel. und manchmal denke ich so, wow, andere Leute würden sagen, jetzt macht sie schon wieder was Neues. Und gleichzeitig hat sich das so organisch ergeben aus dem, was ich die letzten Jahre vorbereitet habe und genetzwerkt habe und Leute kennengelernt habe und recherchiert habe. Und es ist auch etwas, was ich extrem gern tue, nämlich Leute mit Leuten reden und Leute zusammenbringen und sagen, du könntest gut, sicher gut mit der, rede mal mit der, die bringt dich weiter und so. Genau, also das ist, kann einfach, wir machen es jetzt mal als Pilotprojekt dieses Jahr, es ist jetzt noch keine Firma, es ist noch kein Label, wir schauen jetzt mal, wie das läuft und ob sich das verkauft und vielleicht wird sich daraus dann einfach auch in den nächsten Jahren auch eine Firma entwickeln, die eben österreichische Wolle zu Kleidung verarbeitet.
Na da, das ist auf jeden Fall spannend und ich finde ja auch immer solche Projekte in der Entwicklung, also in der Entstehung so zu beobachten und da bin ich gespannt, was nächstes Jahr passiert.
Ja.
Du auch wahrscheinlich.
Total. Ich bin vor allem gespannt, ob wir alle diese Jacken dann im Herbst verkaufen. Also es ist großartig. Es wird total cool. Wir haben eine Modedesignerin dabei, die was sehr Cooles entwirft gerade. Ja, es ist kein Janker und nichts Trachtlerisches oder so. Aber wir wissen halt überhaupt nicht, ob das wirklich
angenommen wird dann. Ne?
Ob das dann auch angenommen wird oder auch zu dem Preis, den es dann einfach kosten muss, wenn das hergestellt ist. Ja, wir werden das sehen.
Auf der anderen Seite, andere Projekte machen das vor und zeigen doch, es gibt Menschen, die genau das suchen und wollen. Und von daher wird das auch in Österreich so sein. Und da bin ich super gespannt. Den letzten Teil quasi würde ich ganz gerne noch ein bisschen um dich weben, weil du bist ja also auch als Person sehr vielschichtig. Ich glaube, das haben die Zuhörer schon jetzt einen Eindruck quasi davon bekommen, ne, dass du einfach eine sehr vielschichtige Person bist. Genau, ich wollte die Chance nutzen, wenn du schon mal zu Gast bist. auch dich als Person noch mal ein bisschen mehr vorzustellen, als es vielleicht jetzt am Anfang war. Und daher vielleicht noch die Frage, wann war überhaupt deine erste Berührung mit Handarbeiten? Du hattest vorhin was vom Schulunterricht schon erzählt, als es bei mir um Segeln ging. manchmal ist das eine positive Erfahrung, manchmal eine negative. Bei mir war das nicht so positiv, deswegen war eine lange Pause dazwischen. Wie war das bei dir?
Ach, bei mir war das sehr, sehr positiv. Ich hatte in der Volksschule schon, also ich kann mich an die Volksschullehrerin nicht erinnern, die Handarbeitsunterricht gegeben hat, aber es muss gut gewesen sein. Ich habe noch immer ein Nadelbriefchen, das ich tatsächlich in der dritten oder vierten Volksschule bestickt habe mit so Hexenstich und so, also so verschiedene Stiche, da sind noch meine Nähnadeln drinnen. Und ich habe, glaube ich, mit 9 oder 10 Jahren die gesamte Verwandtschaft eingedeckt mit altrosa Häkeldeckchen. Mit dem einen Muster, das wir da, das war ein ziemlich elaboriertes Muster tatsächlich, so mit also wirklich feste Maschen und Stäbchen und Luftmaschenketten dazwischen, also so ein richtiges Häkeldeckchen, wie man sich das vorstellt. Und ich hatte halt dieses eine altrosa Baumwollgarn. Hab, ich weiß nicht, 20 oder so Häkeldeckchen gehäkelt, weil mir das so Spaß gemacht hat. Ich war da tatsächlich, und ich hatte auch dann im Gymnasium eine ganz hervorragende Handarbeitslehrerin. Wir haben so Sachen gemacht wie einen Bleistiftrock nach eigenen Maßen entwerfen und nähen.
Also so richtig eloquent schon, ja?
Mit Reißverschluss und Knopfloch und allem. Also so richtig. Und so selber Maß zeichnen. Also das war mit 14. Genau. Und meine Mutter hatte eine Nähmaschine, oder hat sie immer noch, und die konnte ganz gut nähen, und die hat mich da dabei auch unterstützt. Und ich habe dann so als Jugendliche auch ganz viel, also ich hatte eine Tante, die hat mir immer Handarbeitshefte geschenkt, da habe ich mal einen Stoffhund genäht aus den Ärmeln eines Pelzmantels einer Urstrumpftante. Den okay. gibt's noch. Ja. Okay. oder ich weiß auch nicht, oder dann auch Kleidung und so. Also ich habe das einfach immer schon gern gemacht und auch ganz vielfältig eben gehäkelt und gestrickt und gestickt und genäht. Das war so der Anfang von allem. Und dann mit der Zeit, und dann muss ich mir nachdenken, ich glaube so als im Studium und so ab 2021 waren dann hauptsächlich Haushaltsnähen, sage ich mal, Vorhänge kürzen, irgendwelche kleinen Täschelchen oder so. Nein, stimmt nicht. Und mit 20 habe ich meine erste Patchwork-Decke genäht, die war auch aus so einem Handarbeitsheft. Heute weiß ich, dass es Log Cabin Quilt heißt, das Muster, also Blockhaus, diese, wer Patchwork kennt, das ist so ein Muster, wo man so Streifen immer im Kreis dran näht, und das ist dann so ein Dings, und wenn man die so und so dreht, genau, und da habe ich mir eingebildet, ich muss für das Ehebett meiner Eltern, das 2,20 Meter mal irgendwie so groß ist, eine Patchwork-Decke nähen zu Weihnachten, und das habe ich dann einfach gemacht. Ja.
Also ich sehe, du warst schon immer Durchsetzungsvermögen, dranbleiben, Ausdauer scheint kein Problem zu sein.
Ja, und auch eine gewisse Unerschrockenheit, sage ich mal.
Ja.
Ja, von wegen, ich weiß nicht, ob ich mich das traue oder so, keine Ahnung. Ich war halt damals, ich habe in Wien gelebt, und ich bin zu dem einzigen Stoffgeschäft gegangen, das ich kannte, das war der Komolker in der Maria-Hilfer-Straße. Die Stoffauswahl war halt nicht so berauschend, und ich habe jetzt auch leider einen Stoff drinnen, der Polyester ist und der sich gerade zersetzt, weil das halt schon 30 Jahre her ist. Also ich müsste diese Patchwork-Decke reparieren. Und ich habe halt, also ich habe dieses gewisse Unerschrockene, kann ja nicht so schwer sein. Oder ich setze mich halt hin und mache halt 15 Knopflöcher, bis das mit dem Knopfloch passt. Oder ich probiere halt mal einen Reißverschluss. Also was ich immer sage, also ich habe auch Freundinnen, die sagen, ah, ich weiß nicht, ich traue mich nicht, dieses oder jenes, sage ich, es ist nur Stoff. Es ist eigentlich nur Stoff und du kannst es ausprobieren, nimm da einfach irgendein Reststück und mach das 10 Mal, dann kannst du es. Es kommt ganz viel durchs Tun.
Ja, also es begleitet dich schon sehr lange, diese Neugier von Handarbeiten, wenn ich das so höre.
Ja,
und
total.
Auch neue Techniken auszuprobieren und irgendwie dann sich Projekte vorzunehmen. Wenn du aufzählen müsstest, was an Techniken du schon alles ausprobiert hast, was würde alles auf die Liste kommen?
Darf ich schnell nachschlagen bei den Stoffspielereien bei mir im Blog?
Du hast, glaube ich, in den Shownotes auch schon Notizen gemacht.
Ja, ach, ja, eh alles irgendwie. Also, na, ich
dann frage ich nach, weil du hast aufgeschrieben, pass auf, du hast Nähen aufgeschrieben, selbstverständlich. Häkeln, Stricken, Klöppeln, das sagt mir noch was. Dann steht da aber auch Ochi, was ist Ochi?
Okay.
Oder Oki, was ist das?
Oki ist eine, das ist eine Technik, um Spitzen herzustellen. Oki ist das italienische Wort für Auge eigentlich.
Okay.
Oder Augen, Mehrzahl. Und bei Oki arbeitet man mit zwei so kleinen Schiffchen, die man, wo man immer so Schlaufen macht und die so rundherum, also das wären dann so, das ist eine Form von Spitzen.
Okay, also auch mit sehr dünnen Garn dann wahrscheinlich?
Mit einem dünnen Garn, genau. Wenn man, so, ich könnte nachschlagen und nachschauen, wie die Dame heißt. Es gibt, in Berlin, eine Designerin, die mit türkischen Migrantinnen zusammenarbeitet, die ganz toll dieses Oki können und die so Spitzenunterwäsche daraus machen. Das ist unglaublich, das ist extrem schön. Und Oki ist einfach eine weitere Art, also, wie soll ich sagen, während Klöppelspitzen eher so flächig sind, macht Oki, da hat man immer so Schlaufen mit so kleinen Häkchen und dann wieder eine Schlaufe dran und wieder eine Schlaufe dran.
Das ist
dran.
Mehr 3D-mäßig.
Ja, 3D, das wäre dann Nadelspitze, das ist noch eine andere Art, die ich noch ausprobiert habe. Es ist stabiler, kommt mir vor. Ja? Und es ist mehr so geeignet, um Ornamente zu machen oder so.
Ja,
genau.
Okay.
Also Oki.
Dann steht hier noch gefärbt, hast du schon, gestempelt, geplottet, spinnen und weben.
Ja.
Also richtig viel. Strickmaschine steht hier noch. Und
jetzt müsst ihr mal nachdenken. Ich meine, ja, mit Perlen stricken, das war mal. Ich probiere halt ganz gern wirklich Sachen aus in den Stoffspielereien. Da, das hast du eh auch noch als Frage aufgeschrieben.
Wir können das so gleich überleiten quasi.
Ja.
Das kam nämlich im Vorgespräch raus, dass du eine der Organisatoren der Stoffspielereien bist. Und ist das so?
Ja.
Das war mir gar nicht so bewusst, weil ich sage mal, ich falle in das Rebel-Tool, wenn Stoffspielereien sind, dann klicke ich mich so bei der Link-Party durch die ganzen Blogs und irgendwann weiß ich gar nicht mehr, bei welchem Blog ich angefangen habe, aber irgendwie.
Ja.
Genau.
Ach, wenn du es nicht mehr weißt, dann kannst du jetzt inzwischen nachschauen auf stoffspielereien.net, haben wir es, glaube ich, genannt. Es gibt jetzt eine zentrale Webseite, aber noch gar nicht so lange, erst seit zwei.
Was siehst du?
Seit 2 Jahren, stoffspielereien.net, da sind jetzt alle, wirklich alle Beiträge gesammelt. Okay, was sind die Stoffspielereien für alle, die das noch nicht kennen? Die Stoffspielereien sind eine Blogaktion, die jetzt seit 12 oder bald schon 13 Jahren, glaube ich, bestehen. Ursprünglich gegründet haben das Susanne Schnartmeier und Konstanze Derham und so Karin Zerner aus Dresden war am Anfang dabei und noch ein paar andere. Um eigentlich am Anfang dieses Buch, Fabric, Manipulating Fabric heißt das Buch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. The Art of Manipulating Fabric von Colette Wolfe. Dieses Buch ist die Bibel, ich sag's dir. Weil das ist eine Frau, die hat ungefähr 10.000 Schwarz-Weiß-Bilder gemacht von verschiedensten Techniken. Also Smocking und Falten und also alles, wie man Stoffe manipulieren kann. Oh, da gibt es diese ganz tollen, Pintax heißen die, glaube ich. Also wie heißt denn das auf Deutsch?
Kann ich dir nicht sagen. Wie
Biesen,
das heißt.
Genau. Biesen abnehmen und so weiter. Ja. Also, und die haben angefangen, dieses Buch ein bisschen durchzuarbeiten, um so Handnähtechniken. Das war der Anfang der Stoffspielereien. Und dann ist es dazu übergegangen, dass es monatlich ein Thema gibt. Und das Besondere daran ist, dass jedes Monat gibt es eine andere Gastgeberin, die sich das Thema aussucht. Und Gastgeberin kann man werden, wenn man erstens einen Blog hat. Also es ist tatsächlich eine Bloggerinnenaktion. Wir verlinken keine Insta, also wir machen Werbung auf Insta dafür, aber es geht darum, dass man das Thema sich nimmt und das Thema bearbeitet. Also so, jetzt muss ich selber nachschauen, was haben wir denn für Themen gehabt in diesem Jahr schon. Es ist relativ bunt. Also dieses Jahr war zum Beispiel textile Schalen im Januar oder blumig im Februar oder XXS, also ganz klein, ganz, ganz klein. Da war ich Gastgeberin. Also jedes Monat gibt es ein Thema und zu diesem Thema kann man was werkeln und sich inspirieren lassen oder mal was ausprobieren, was man schon lange machen wollte. Und das zeigt man dann am Ende des Monats, egal ob es was geworden ist oder nicht. Also auch aus Fehlern und aus Scheitern. Und wenn ich so, bah, das ist aber so. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr bei Mini Mini Klein habe ich ausprobiert eine Form des Stickens, die heißt Petit Point, also kleiner Punkt auf Französisch. Und ich habe mir extra eine Stickloupe gekauft, um also wirklich, das ist schon im Halbmillimeterbereich zu sticken und bin draufgekommen, nein. Das wird nicht meine Lieblingstechnik, das mache ich jetzt dieses eine Mal zum Ausprobieren, aber das war's dann auch. Genau, also Aktion für Bloggerinnen. Und es ist auch nach wie vor, obwohl jetzt diese Blogger-Szene ja so niedergegangen ist und ganz viele aufgehört haben und so weiter, ist es trotzdem eine Aktion, die sehr, sehr gern besucht wird und wo die Leute wahnsinnig gern mitlesen, merke ich. Also die Blogzugriffe schnalzen bei mir in die Höhe, immer an dem einen Stoffspielereitag. Ja, das ist einfach eine Aktion, die es jetzt, wie gesagt, schon 13 Jahre gibt und die so schön ist, weil man da einfach wirklich frei von der Leber weg Dinge ausprobieren kann.
Ja. Ja, ich finde es auch. Ich bin ja über unsere gemeinsame bekannte Sabine, über den Petersilien- und Co.-Blog darüber gekommen und die nehmen recht regelmäßig teil und den Blog habe ich abonniert und dann merke ich auch mal, ah, wieder Stoffspielereien und dann falle ich halt ins Rabbit Hole über Sabines Beitrag oder Silvias Beitrag und dann klicke ich mich so durch die anderen Beiträge durch. Und das ist immer sehr spannend, weil es wirklich total unterschiedlich ist. Also von kleinen Nähprojekten, aber manchmal auch eher wie Basteleien, so, ne, dass jemand, was weiß ich, einfach nur Stoffe zusammenstellt oder mal ausprobiert, wie ist es mit Textilkleber oder eben genau, wie kann man mit Hand was machen. Also so ganz, ganz unterschiedlich. Oder Stickereien oder ja, also wirklich sehr, sehr unterschiedliche Interpretationen von dem Thema, wo es ja, wo es ums textile Gestalten, würde ich jetzt mal so sagen, ja
Oh
geht,
ja,
so, ne?
Es ist
Vielleicht ein Wort,
tatsächlich
was
sehr
gut
offen.
passt.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, es gibt für viele so eine Hürde, die sagen, oh, ihr macht das so toll und ihr seid so kreativ und ich traue mich nicht und ich könnte das ja gar nicht und so weiter. Und wir sagen immer, hey, wenn du Lust hast, ja, lass dich einfach inspirieren von dem Thema, mach was dazu, was dir einfällt und zeig das. Wenn man jetzt keinen eigenen Blog hat, dann haben wir es so gesagt, dass man bis zu dreimal einen Gastbeitrag schreiben kann, auch. Ja, um das einfach mal auszuprobieren. Und es haben tatsächlich einige, die ich kenne, haben wegen der Stoffspielereien den Blog gestartet, weil sie da mitmachen wollten regelmäßig. Genau. Also, falls jetzt jemand zuhört, der schon ganz lange unbedingt mal einen Blogpost schreiben wollte oder bei den Stoffspielereien teilnehmen, ja, dann melde dich einfach oder überleg dir was. Das nächste Thema Ende September ist Naturfasern verarbeiten. Das habe ich natürlich auch ein bisschen angeregt, weil ich da jetzt mit dem Leinen und so.
Mit deinem Flachs da was machen kannst.
Genau, und Naturfarben färben, da könnte man auch mal ausprobieren, mit Zwiebelschalen zu färben oder ich weiß nicht was, ja. Aber so von
Walnuss
dem
habe ich
ich.
letztens gelernt. Walnuss ist
Walnuss,
total
ja.
gut zum Färben, weil da die Beize schon drin ist.
Ja, super. Ach, siehst du, ja, danke, Walnuss, das ist gut.
Walnuss, das hat mir Margit empfohlen, als ich gefragt habe, was kann man mit den Kindern mal ausprobieren. Dann hat sie gesagt, bloß keine Zwiebelschnallen, mach Walnuss.
Echt? Okay.
Ja, weil Walnuss enthält natürliche Beize und damit ist das dann auch schon fest, quasi die Färbung. Man muss
Verstehe,
es nicht
das
vorher
heißt,
beizen quasi, sondern das ist schon in der Walnuss mit
ja,
drin.
und dann nehme ich aber die Walnuss, quasi die grünen Hüllen von der Walnuss, wahrscheinlich.
Hör gerne nochmal in die Podcast-Folge rein, aber
Ja,
ich
das
bilde mir
mache
ein, die
ich.
frischen Walnüsse, nicht die, die man dann isst quasi, sondern genau, die grünen.
Verstehe. Die Grünen, mit denen man den Walnussschnaps ansetzt oder
Genau.
so.
Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann so.
Ja, na jedenfalls die Stoffspielereien, das ist echt so ein monatliches Highlight für mich. Und wirklich auch, es ist dann oft so, das ist immer am letzten Sonntag im Monat. Und es wird auch erwartet, dass man tatsächlich an diesem Tag sein Ding postet. Und oft sitze ich dann am Samstag früh und mache noch was. Aber das macht nichts, weil es ist ja egal, ob es fertig ist oder nicht fertig ist. Es geht ums Ausprobieren und ums Testen. Und manchmal fange ich auch schon Anfang des Monats an oder jetzt so wie eben das Flachs-Projekt. Das zieht sich jetzt schon eine Weile, das kann ich dann da vorstellen. Es ist einfach so eine schöne und so ein schöner Austausch. Wir kommentieren dann auch alle immer bei uns gegenseitig auf den Blogs. Und das macht auch so, das hat, macht so ein bisschen nostalgisch. Das ist dann so, wie es früher war, vor 10 Jahren, als ich zu bloggen angefangen habe, wo noch ganz viele Leute gelesen und kommentiert haben.
Ja, da habe ich immer ein urschlechtes Gewissen. Ich nehme ja ganz selten bei diesen Verlinkungspartys teil, weil ich häufig den Termin nicht einhalten kann, quasi. Und
Ja.
so, ne? Und mich dann nicht mehr
Ja.
verlinken kann. Aber wenn, dann habe ich immer ein super schlechtes Gewissen. Manchmal schaffe ich es bei MeMate Mittwoch mitzumachen. Den mag ich sehr gern, aber auch dort kann ich, also auch da lerne ich mal wieder neue Bloggerinnen kennen, denen ich dann folge. Und dann tut es mir immer so leid, weil da nehmen ja so viele Frauen immer teil. Und ich würde gern bei jedem was schreiben, aber das schaffe ich von der
Ja.
Zeit her gar nicht.
Ja,
Genau.
und horche mal, ich meine, der Mimit Mittwoch ist ja jetzt schön, dass es ihn noch gibt, großartig, aber das ist ein Abklatsch von früher. Die haben ja früher, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das war ja jeden
Ja,
Mittwoch, die
ja,
haben
ja,
wirklich
ja.
jeden Mittwoch zwischen 80 und 120 Personen verlinkt.
Ja.
Also das Team, das das organisiert hat, die waren ja komplett eingespannt. Die haben ja
Ja,
wirklich,
ja.
ich habe das dann auch versucht. Ich habe früher viel teilgenommen, jetzt weniger, einfach weil ich wenig Kleidung nähe. Da
Ja,
gibt es nichts zu zeigen.
ja, ja,
Ja,
ja. Genau, also und
ja.
es tut mir dann immer leid, weil tatsächlich, es ist ja jetzt immer am ersten Mittwoch des Monats, finde ich völlig ausreichend, finde ich, wenn ich mir überlege, dass ich 12 Kleidungsstücke im Jahr nähe, wobei letztens hatte ich bei einem Nähtreffen eine kennengelernt, die Stefanie, die hatte dann nochmal gesagt, nee, man kann auch, es geht gar nicht immer ums Neunähen, man kann auch also Kleidung, die man halt einfach, die sich bewährt hat, nochmal zeigen und sagen, das trage ich seit 2, 3 Jahren und guckt mal, so sieht das jetzt aus und
Genau.
deswegen hat sich das bewährt oder dieses
Genau.
Kleidungsstück hat sich nicht bewährt. Das war mir nämlich gar nicht so bewusst, dass man auch solche Blogbeiträge da verlinken
Ja,
kann.
richtig. Das war eigentlich sogar die ursprüngliche Idee von dem, ne? So wie der Me Made May, also der Selbermachen Mai, der Auslöser war für diesen Mittwoch, ging es eigentlich, also es geht eigentlich darum, selbstgenähte Kleidung am eigenen Körper zu zeigen. Und das ist ja das Spannende, ja, weil groß, klein, dick, dünn,
Ja.
wie sitzt der Schnitt an dieser Figur und dann kann ich mir vorstellen, ah, der könnte auch mir passen. So. Und das war die Ursprungsidee. Und von daher muss es gar nicht immer neu genäht sein, sondern
Ja.
kann eben durchaus auch was sein, was man zusammenstellt und sagt, schaut mal, diese Kombination, das und das, der Schnitt. Vielleicht auch, was ich halt total gern mag, ist, wenn auch beim Schnitt dann beschrieben wird, wie das zu nähen war, ob die Anleitung gut ist, was vielleicht Problemstellen waren oder so. Ich habe jetzt wirklich auch schon länger nicht mehr gelesen, wie gesagt, weil ich, ja, eben selber nicht mehr teilnehme jetzt gerade dran. Aber grundsätzlich finde ich solche Blogposts immer besonders spannend, wo halt mehr ist als, schaut's, das neue Teilchen ist mir von der Nema gehüpft.
Ja, doch, das mache aber echt noch viele sehr ausführlich beschreiben. Genau, also schon fast rezensionsartig, ne? Wie war das?
Ja.
Oder wie war der Stoff? Oder
Ah
ich
ja.
hatte auch schon mal eine Bluse vorgestellt, weil ich mir in den Kopf gesetzt hatte. Es war auch ein Rekordschnitt und ich hatte den Stoff schon so vor Augen und der Stoff hat aber am Ende gar nicht zum Schnitt gepasst. Ich habe es dann irgendwie hingebogen, aber das habe ich dann eben auch in dem Blogbeitrag beschrieben. Was ich mit dem Stoff angestellt habe, damit ich ihn dann doch noch zu dieser Bluse verarbeiten kann. Und Fazit, es wäre viel einfacher gewesen, hätte ich einen geeigneten Stoff verwendet. Aber genau, wie du es vorhin noch sagtest, auch so Fails quasi, schützt dich bitte vor diesem Fail und verbeiß dich da bitte nicht so wie ich,
Ja.
sondern kauf gleich einen Stoff, der geeignet ist und dann wird dir das Schnittmuster Spaß machen. Ansonsten ist es eine Quälerei.
Das
Und
zeigt ja
genau,
aber auch
ja.
Größe, dass du das zugeben kannst, ja? Dass du sagen
Genau.
kannst, schatz mal, ich habe das gemacht, so
Ja,
hat
aber ich habe
leider
so das
nicht so
Gefühl,
funktioniert.
in dieser Community geht das, ne? Also da lese ich auch Beiträge, die da dir ganz ehrlich sagen, ne? Also ganz ehrlich schreiben, das gefällt mir selber nicht so gut. Oder hier habe ich es gedreht und gewendet, die Schnitt angepasst, aber es ist einfach nicht weggegangen, der Fehler, ne? So, und genau, und das finde ich auch tatsächlich einen großen Mehrwert. Aber es sind häufig eben, genau, zwischen. ich würde sagen, zwischen 50 und 80 Verlinkungen und das ist nicht schaffbar, das alles zu lesen. Es tut mir dann leid um die, wo ich es nicht schaffe, aber.
Also genau, es gibt Frauen, die setzen ihren Ehrgeiz da rein, tatsächlich bei allen zu lesen und zu kommentieren. Ja, die machen absolut. Das dann das über Tage. Ich also
Respekt.
Großartig.
Ich merke ja auch, weil bei mir kommentiert, wo ich mir denke, die kenne ich noch gar nicht. Also, ne? Also jemand, den ich vorher noch nicht kannte. Ich meine, so lerne ich natürlich auch deren Blogs kennen und gleichzeitig.
Ja. Oh, und da entwickeln sich dann auch mit der Zeit einfach Freundschaften über dieses gegenseitige Kommentieren. Das ist ein großer Vorteil, finde ich. Ich meine, so wie auch auf Instagram, wenn man jemanden findet und dem folgt und dann Gemeinsamkeiten entdeckt.
Ja. Eine letzte Frage stelle ich dir noch zum Monatsthema. Ja. Mit Blick auf die Uhr. Ich tue dich ganz schön einspannen hier mit deiner freien Zeit.
Alles gut.
Und du darfst auch nur mit einem Satz antworten. Und zwar, wenn du morgen eine neue Technik lernen könntest, was würdest du am liebsten, also wenn du morgen einen freien Tag hättest und die Möglichkeit, eine neue Handarbeitstechnik zu lernen, für was würdest du dich morgen entscheiden?
Für was würde ich mich morgen? Ich würde morgen irgendein neues Webmuster ausprobieren wollen.
Okay. Genau, sehr schön. Ja, also was für ein spannendes Projekt mit dem Textilportal und was für eine tolle Frau, die dahinter steht.
Oh, danke.
Und ich freue mich auf die nächsten Projekte im nächsten Jahr. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und total schön. Mit Blick auf die Uhr, also wie gesagt, diesmal können Sie sich nicht beschweren, dass es zu wenig ist.
Na.
Wir haben schon ordentlich, hier aufgenommen. Gehen wir aber noch zu unseren letzten beiden Kategorien und die sind auch nicht mehr ganz so voll gefüllt wie die vorhergehenden. Du hattest vorhin schon gesagt, dass du noch ein paar Empfehlungen uns mit auf den Weg geben möchtest und genau, Bühne frei für deine Empfehlungen.
Genau, also die erste Empfehlung ist tatsächlich für dieses Projekt Ein Quadratmeter Lein, das Mona Knorr und Christiane Säuferlein nächstes Jahr in Deutschland und Österreich starten. Da geht es darum, dass man die Faserproduktion im Endeffekt wieder mehr an die Faserproduktion herangeführt wird. Und Leinen, Flachs bzw. Leinen ist halt so dankbar, weil das kann man im Blumentopf am Balkon machen. Dazu braucht man nur ein kleines Stück Garten oder wenn man keinen Garten hat, dann kann man sich vielleicht eben einen Blumentopf hinstellen und so. Und so wie sie es aufziehen, soll das auch ein Community-Projekt werden. Das heißt, man kann sich Samen bestellen, man pflanzt die ein, man kriegt Anleitungen, wann man was zu tun hat. Und es soll dann im Herbst viele Brechelfeste geben, zu einem großen Teil zum Beispiel in Freilichtmuseen, wo diese Gerätschaften da sind, die man dazu braucht und wo man das dann miteinander tut und wirklich zu einem Fest zusammenkommt. Das ist eine ganz, ganz, ganz großartige Aktion, die seit mehreren Jahren in nordeuropäischen Ländern läuft und die beiden jetzt eben nach Deutschland, Österreich holen. In der Schweiz gibt es seit einigen Jahren Ziehlein, von denen habe auch ich dieses Jahr Samen bestellt und eben Österreich, Deutschland und schaut euch einfach die Links in den Shownotes an, wenn euch das interessiert. Das wird eine wirklich coole Aktion, auch weil das zwei so ganz coole Frauen sind, die ich sehr, sehr schätze. Das ist das eine. Und der zweite, also ja, die Bücher von Constanze Derham habe ich da stehen. Klar, weil Constanze ist eine ganz liebe Freundin von mir, die war auch schon mal im Podcast zu Gast und hat einen ganz tollen kleinen Verlag in Berlin mit super, super coolen historischen Büchern, ganz viel über Modedesignerinnen und deren Leben.
Wer mehr zu diesem Verlag wissen will, da gibt es eine ganze Podcast-Folge bei mir, wo sie nur über ihren Verlag und das Programm des Verlags spricht und wie das zu dem Verlag gekommen ist und naja, diese ganzen Themen.
Genau, hört unbedingt diese Podcast-Folge. Und dann, was ich gerade sehr viel nutze, ist eine Seite von Ottobre Design. Das ist ja eine Zeitschrift, also eine Nähzeitschrift. Und ich habe ja gesagt, meine Tochter hat sich so einen Hoodie genäht und da wollte ich Paspeltaschen, also sie wollte Paspeltaschen reinhaben und ich habe noch nie Paspeltaschen genäht. Und auf dieser Seite von Ottobre Design, da gibt es bebilderte Anleitungen für lauter solche technischen Sachen. Die ist großartig, die Seite, die wollte ich unbedingt noch empfehlen.
Mhm. Genau. Sehr schön. Tolle Empfehlungen. Tolle, tolle Empfehlungen. Mit Blick auf die Zeit nehme ich meine Empfehlung einfach in die nächste Podcast-Folge mit rein. Da muss ich mir dort keine neuen ausdenken und ich finde, du hast so tolle Empfehlungen dann. Ja, genau. So dass wir zu unserer letzten Kategorie kommen, nämlich Termine. Und ich freue mich auch immer, wenn Gästetermine mitbringen, weil das erweitert ja auch mein Spektrum. Da freue ich mich immer total. Irgendwo klebt man ja doch in seiner Blase drin. Und manchmal ist es so schön, aus anderen Blasen zu hören. Und du hast auch ein paar Termine, die jetzt anstehen,
Ja,
hier aufgelistet.
und im Grunde ist es alles Eigenwerbung, muss ich dazu sagen. Ich hoffe, das ist erlaubt.
Das ist völlig erlaubt. Also, jetzt, wer sich darüber aufregt, ne, also, da kann ich einen kurzen Zeitpunkt. Die Gabriele schenkt mir gerade ihre Zeit. Sie hat mir schon eine Stunde Zeit geschenkt bei einem Vorgespräch, was wir am Telefon geführt haben. Und sie schenkt mir jetzt gerade mindestens gleich 3 Stunden ihrer Zeit. Natürlich darfst du Eigenwerbung machen.
Okay, na gut, also dann fange ich mal an mit also Eigenwerbung. Christina Schaper, das ist eine, ich weiß nicht, wer sie kennt, kennst du Christina Schaper? Eine Mixed-Media-Künstlerin, sage ich mal, die in Dänemark lebt, eine Deutsche, die in Dänemark lebt seit vielen Jahren und die ganz viel Siebdruckkurse gibt im deutschsprachigen Raum, auch bei der Patchwork-Gilde und in Laudenbrück und in Bielefeld und so weiter und immer da in Norddeutschland, sage ich mal.
Also bei mir hier in Niedersachsen.
Ganz toll, weil die bringt dann alle ihre Siebe mit, ja, und im Endeffekt muss man nicht Siebe belichten oder so, sondern kann mit ihren großartigen sieben Mustern, was das Zeug hält. Und Christina kommt nach Graz zum ersten Mal. Wir haben einen Workshop und zwar mit Christina am 19. und 20. September. Das ist jetzt dann, ich weiß nicht genau, wann die Podcast-Folge rauskommt, aber dann schon recht bald.
Recht bald, genau, weil die Podcast-Folge kommt ja am letzten Donnerstag im August. Aber
Aha,
das geht
okay.
dann schon noch. Sind noch schon
Ja, das
2 Wochen
geht
dann
noch.
hin.
Okay, also 19. und 20. September Siebdrucken mit Christina Schaper in Graz und gleich anschließend am 21. und 22. September ein Taschenworkshop mit Martina Machwerke, also Martina Hamm-Göttle, aka Frau Machwerke. Die hat ja diese, so, hallo, wie heißt sie? Die Grete, ja, diese Geldbörse Grete. Und dann gibt es eine Tasche Dani und dann hat sie noch andere Taschen. Und dann gibt es die Carpetbag, wo sie ihre eigenen so Bügel produzieren hat lassen, die dafür. Und dann hat sie so Taschen mit so auffallenden großen Ösen und solche Dinge. Und die hat ganz, ganz tolle Taschenschnittmuster und ist einfach eine der ganz großen. Und die beiden haben sich letztes Jahr getroffen auf dem Patchwork-Treffen und haben gesagt, hey, ich würde so gern mal einen Kurs bei dir machen, ja, so gegenseitig. Und dann hat eine Freundin von mir eingehakt und gesagt, na kommt's nach Graz, dann machen wir mit euch einen Kurs und ihr könnt euch, also die beiden werden sich gegenseitig quasi ihre Kurse besuchen und geben auch für uns anderen. Und ich habe gesagt, ich organisiere das Ganze für sie, habe einen Ort aufgetrieben und genau 4 Tage. Ich sage, Kreativität pur. Das wird einfach ganz großartig Ende
Das klingt
September.
ganz toll, ja. Schade,
Ja.
dass Graz von mir jetzt so weit weg ist.
Ja, also da müssen wir, ich weiß nicht, wir machen das jetzt zum ersten Mal. Wir schauen mal, wie groß das Interesse ist. Aber ich würde mich einfach sehr freuen. Heute, wo wir das aufnehmen, gibt es noch 3 freie Plätze. Also nur mehr 3 freie Plätze. Und schauen wir mal, wie das ist, wenn die Podcast-Folge rauskommt. Wie auch immer.
Ja.
So, das war
Und
der
im
Tipp
Zweifel kann
1.
man vielleicht, wenn man jetzt sagt, oh, vielleicht auch dir schreiben und sagen, falls jemand abspringt, krank wird, ich bin kurzfristig bereit reinzuspringen.
Das zu übernehmen, ja
Ja,
genau. Ich
okay.
meine, es bietet sich jetzt natürlich an für die ganzen darbenden Österreicherinnen, die schon lange darauf warten, dass die endlich mal
Ich habe ja auch österreichische Zuhörerinnen, von
zu
daher,
uns in
genau,
den
da
Süden
lohnt
kommen.
sich's. Genau.
Genau. Und das andere ist auch ein Grazer Termin, nämlich es gibt in Wien seit Jahren den Schneidereimarkt. Das ist ein ganz, ganz feiner Markt, eben auch für Selbermacherinnen mit einer schönen Auswahl von Stoffen und Kurzwaren und auch ein bisschen Wolle. Und der kommt jetzt im Oktober zum ersten Mal nach Graz. Die Organisatorin veranstaltet ihn in Graz und ich mache einen Büchertisch für Constanze, die gesagt hat, sie war jetzt in den letzten 12 Monaten schon 3 Mal in Österreich, es reicht jetzt. Sie kann ja nicht schon wieder herkommen, obwohl ich es sehr schön finden würde, wenn sie es täte. Und wir haben dann vereinbart, dass ich für sie, also eben mit Bärbel gemeinsam und noch einer Freundin, dass wir einen Bücherstand machen für den Verlag Texte und Textilien. Und das wird auch eine ganz schöne, das ist in der Seifenfabrik in Graz, ein schöner Veranstaltungsort. Und auf das freue ich mich auch schon sehr. Genau, und der dritte Termin ist das Crowdfunding für unsere Autoljacke, das voraussichtlich im November starten wird. Wenn wir bis Ende Oktober tatsächlich alle Jacken genäht, also wenn die alle genäht sind bis Ende Oktober, dann machen wir im November ein Crowdfunding.
Okay.
Bin schon sehr gespannt. Genau, und ansonsten, genau, wollte ich jetzt noch sagen, ich habe am Textilportal einen Terminkalender, wo ich eben vor allem die Stoffmärkte, ich habe auch die Stoffmärkte Holland aufgenommen.
Cool.
Ich bin da so ein bisschen so, ich war noch nie auf einem und ich höre, dass es nicht der nachhaltigste aller Stoffmärkte ist. Aber,
Kommt drauf an, in welcher Region der stattfindet.
richtig, und aber, dass da auch regionale Stoffhändler dann teilweise dabei
Ja,
sind
auch
und dass
ganz
es in
genau.
manchen Regionen die einzige Quelle ist für Stoffe oder eine der wenigen. Ja, und von daher sind auch diese Stoffmärkte drauf, aber auch andere Märkte und Schäfermärkte und Wollmärkte und bla. Also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch mal dem Textilportal einen Besuch abstattet und schaut unter, ich glaube, es ist unter Termine oder so, was bei euch in der Nähe
Ich
stattfindet.
kann es ja auch dann mit dem Link hinterlegen, da braucht man dann bloß draufklicken auf das Wort Terminkalender und dann ist man auf deinem Terminkalender.
So, du hast noch einen Veranstaltungskalender, den ich nicht kenne und der spannend an sich anhört.
Ich? Nee, ich hab diesmal eine Challenge quasi, die hat aber schon an, also die hat schon angefangen, wenn wir jetzt aufnehmen und die hat dann noch mehr angefangen, wenn wir veröffentlichen quasi. Aber wenn man alle Regeln bis zum Zeitpunkt X eingehalten hatte, dann kann man da bestimmt auch noch quer einsteigen. Das ist quasi, ich hatte ja vorhin von dieser Last So Standing-Geschichte erzählt, wo es darum geht, ein bisschen aufmerksam mit seinem Stash umzugehen. Und die gleiche Instagrammerin, also Miss Tashley heißt die, das ist die Lisa Bauer, hat mit, jetzt komme ich nicht, ich komme nur auf den Insta-Namen, nee, kommt nicht mehr auf den, komme ich. Also hat noch mit einer anderen Bloggerin, aber einer Instagram-Bloggerin eine ähnliche Challenge hervorgehoben. Da geht es um Wolle. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, ich tue mich ja mit Englisch manchmal so schwer und missinterpretiere manche Formulierungen, gerne auch mal. Aber da geht es darum, sich 10.000 Yard aus seinem Wollstash herzunehmen. Fragt mich, was das jetzt in Metern ist. Kann man ausrechnen? Gibt es so einen Rechner im Internet? Also 10.000 Yard ab dem 7. August und diese quasi zu verstricken und in der Zeit kein neues Garn quasi zu holen. Strafe in Anführungsstrichen. Wenn man was Neues holt, muss man neue 10.000 Yard anfangen. Ziemlich witzig. Also, wenn man jetzt irgendwie sagt, oh, also ich finde ja manchmal so Challenges helfen einen, Projekte anzugehen, wo man sagt, das wollte ich vielleicht schon immer mal ausprobieren und das ist vielleicht so ein Riesenprojekt. Und 10.000 Yards klingen erstmal riesengroß. Ich glaube, mein ganzer Wollstash besteht nicht mehr aus 10.000 Yards. Aber
Also
bei
es sind
anderen ist das anders quasi.
9.144 Meter.
Siehst du mal, also genau.
Und ich weiß jetzt aber gar nicht, wie viele Meter ein Wollknäuel so hat im Durchschnitt.
Das kommt drauf an, wie dünn das Garn quasi ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel klassische Sockenwolle, Fingering Weight Garn hast, dann hat das ungefähr 400 Meter auf 100 Gramm.
Das heißt, es wären 45 Knäuel, dann bin ich auf 9.000
Wie
Meter.
schnell du
45
das
Knäuel,
rechnen kannst. Aber es gibt
so viel
ja auch,
besitze ich gar nicht.
ich besitze auch nicht so viel. Also, aber es gibt ja offenbar Leute, die richtig viel besitzen und genau, die jetzt an dieser Challenge partizipieren und ich fand irgendwie die Idee ganz witzig und wollte euch darauf aufmerksam machen und falls ihr Lust habt, daran teilzunehmen, könnt ihr sicherlich daran teilnehmen. Die einzige Bedingung ist, dass man ab dem 7.8. keine Wolle gekauft hat. Also wenn ihr seit dem 7.8. nichts gekauft habt, könnt ihr dort noch einsteigen
Okay, ich schaue jetzt gerade. Ich habe da
quasi.
Krempke Soul Wool Lazy Linen, weil für ein Sockenprojekt.
Ja, Lace, guck, siehst du, das müssten 400 Meter
das
ungefähr
hat
sein.
420 Meter pro
Ja.
100 Gramm. Ja, genau.
Das ist ungefähr so. Also du siehst, Gabriel, es gibt noch Menschen, die noch mehr haben.
Ja, genau. Ich bin mit meinem Stash sehr zufrieden. Er muss jetzt gerade nicht wachsen. Er darf jetzt ein bisschen kleiner werden, aber nicht zu so viel, damit ich ja immer Material da habe, falls mir was einfällt.
Genau, aber das wollte ich jetzt noch vorstellen. Mehr ist mir jetzt gar nicht in meinem Bubble gespült worden. Genau, für den August. Ich habe immer so das Gefühl, dass im Sommer sowieso etwas weniger los ist, aber bestimmte Aktionen werfen schon ihre Schatten voraus, die jedes Jahr zum Ende des Jahres stattfinden. Wir hatten vorhin schon den Socktober-Erwähnung, den könnte man jetzt hier schon nennen und sagen, bereitet euch vor, im Oktober werden Socken gestrickt. Und was auch zum Ende des Jahres meistens ist, ist von dem Schnittmusterlabel Lillisoll und Pelle, die machen meistens so eine Schnittmuster-Schnitzeljagd. Das sind meist, also das denke ich, wird dieses Jahr auch wieder stattfinden. Das sind so diese Sachen, die jedes Jahr stattfinden quasi. Aber vielleicht sagt er ja auch, Mensch, ich will mal lieber so ein bisschen kleine Sachen ausprobieren und dort mal ein bisschen gucken. Dann sind natürlich auch jeden Monat Stoffspielereien und auch, wenn der Podcast erscheint, den Sonntag darauf wieder eine neue Veröffentlichung der Stoffspielerei, ne? Weil erst letzten Sonntag
Genau.
ihr habt den letzten Sonntag und ich habe den letzten Donnerstag. Genau.
Ja, wir haben den letzten Sonntag im
Oh,
Monat
nee,
außer.
ihr seid diesmal vor mir dran, weil
Okay.
der letzte Sonntag, also der Sonntag, der dann auf meinen Donnerstag folgt, schon im September liegt.
Ja, außer wir machen Pause im Juli, August, also Sommerferien und im Dezember.
Ja,
Ende Dezember, weil das ist immer Weihnachten, da haben alle irgendwie viel anderes zu tun.
Also für September, wenn man dort den Termin nochmal nennt für die Stoffspielereien, müsste das der 29. September sein, wo ja, ihr partizipieren könnt, das auch hier ein Termin genannt. Gabriele, wir sind am Ende.
Ich habe gesagt, es wird lang dauern. Ich kann mich ja auch nicht zurückhalten, wenn ich mal ins Reden komme.
Ich mag das sehr gern. Und ich danke dir vor allem, dass du dir Zeit genommen hast heute für diese Folge. Und ich freue mich schon total, die zu schneiden und zu veröffentlichen. Das wird gut. Also nochmal vielen herzlichen Dank, Gabriel. Ich bin total happy, dass du mich angeschrieben hast, weil ich glaube, das hätte noch ewig gedauert, ehe ich mich getraut hätte. Bei mir geht es nämlich manchmal genauso. Dieses Überwinden, jemanden anzuschreiben, ja, das
Ja,
ist nicht mal
alles
leicht.
gut.
Von daher.
Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Person sagt, mag ich nicht, habe keine Zeit. Oder sagt, in 3 Monaten gerne, ja, aber es
Ja,
kann
weißt
eigentlich
du, dass ich
nicht.
das nicht mehr das Schlimmste finde, wenn jemand sagt, er möchte nicht? Ich finde viel schlimmer, wenn jemand gar nicht antwortet. Kennst du das? Du hast eine Anfrage und man wartet und man weiß gar nicht, ist die E-Mail jetzt angekommen? Ist irgendwas mit meinem E-Mail-Programm gewesen? Schicke ich jetzt noch mal eine Anfrage? Ist das unhöflich? Also das macht mich fix und alle. Wenn jemand gar nicht antwortet, das einfach ignoriert, das finde ich das Schlimmste.
Ja,
Ja.
ich würde das gar nicht so auf dich beziehen. Also mir geht es tatsächlich manchmal so, dass Dinge, dass ich das sehe und dann verschwindet es in den Tiefen meines Posteingangs. Ich habe sehr gerne, es gibt dieses Inbox Zero, ja, wo man einfach im Posteingang wirklich null, jeden Tag am Ende des Tages null Mails drinnen hat, weil alles in irgendwelchen anderen Systemen war. Ich habe gerade 350 Mails in meinem Posteingang und ich weiß, dass sich da einige Sachen drinnen verstecken, die ich schon lange hätte beantworten sollen. Und ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen, wenn ich Monate später. Also es kann einfach total sein, dass Leute
Ja, ich beziehe
so
das so
viel
gar nicht auf
haben.
mich, aber es löst bei
Ja.
mir halt immer unsicher aus. Ab wann ist es höflich, nochmal eine Erinnerung zu schreiben? Ab wann wird derjenige genervt davon, wenn man vielleicht eine Erinnerung schreibt? Also das ist so, ich merke, dass ich dann so total unsicher werde und denke, ich, so. Und deswegen finde ich tatsächlich, wenn jemand gar nicht antwortet, das ist für mich persönlich das Schlimmste, als wenn jemand einfach schreibt, du, habe ich keine Lust dazu.
Ja, dazu müsste man ja aber erstmal zum Antworten kommen.
Absolut.
Also für mein Gefühl würde ich so nach 2 Wochen mal nachfragen.
Ja, ne, vielleicht,
2 Wochen
genau.
ist eine gute, würde ich nachfragen und
Ja.
einfach mal sagen, so, ich habe da vor 2 Wochen was geschrieben, ich bin mir nicht sicher. Genauso wie du das sagst, ich bin mir nicht sicher, es ist angekommen. Ich wollte einfach nur nochmal sicher gehen, dass es angekommen ist und nochmal nachfragen. Ich möchte aber auch nicht auf die Nerven gehen, ich würde mich einfach über eine kurze Antwort freuen. So.
Ja. Ja, aber nicht so, da trägt man so diese Unsicherheit mit sich. Aber gut,
Ma,
das sind die.
aber ich hatte jetzt jemand in einem Projekt, das war vielleicht mühsam, da war ich angestellt als Beirat quasi oder als Expertin da meine Expertise mit einzubringen. Und ich habe geschrieben, hey, wie schaut's aus? Braucht ihr was von mir? So, ich hätte hier so dieses und jenes. Keine Reaktion. 2 Wochen. Was ist jetzt? Und ihr habt so, ja, ich melde mich in 2 Tagen, wir hatten bla bla. Keine Reaktion. 4 Wochen später. Also, boah, mit solchen Leuten kann ich nicht zusammenarbeiten. Ich bin es eigentlich gewohnt, dass ich zumindest eben schreibe, boah, kommt gerade ganz schlecht, ich bin steckt gerade über
Ja,
beide Ohren und
ja.
so weiter und manchmal schaffe ich es einfach auch nicht.
Ja. Okay. Dann lass uns mal verabschieden von unseren Hörerinnen. Die haben jetzt, also auf meiner Uhr steht 2,5 Stunden. Mal gucken. Aber ich schneide ja auch noch ein bisschen.
Und dass ich, die ich eigentlich so lange Podcasts überhaupt nicht gerne höre, aber quatschen.
Du musst ihn ja nicht hören.
Richtig, ich muss ihn ja nicht hören, genau.
Du weißt ja, was du erzählt hast.
Ja.
Also vielen Dank, Gabriele, dass du heute meine Gästin warst.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht.
Das freut mich. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.